Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bewegtbild-Banausen-Gefolgschaft. Ihr seid in meine Falle getappt. Ihr habt hier reingehört und jetzt kommt ihr nie wieder raus. Ihr Würmer, Fußvolk, Huren.
Alter, okay, damit ist ja auf jeden Fall der Job auf dem Rummel gesichert, ey. Du kannst, oder das ist wie so, stelle ich mir vor, wie diese Touri-Buden, wo irgendwelche Leute reingelockt werden und dann ist das so ein bisschen Geisterbahn für richtig Arme.
Für richtig Arme? Du weißt wohl nicht, mit wem du sprichst, du
Wurm, Alter. Schön. Passt du deine Beleidigung der Stimme an, ist ja geil.
Natürlich.
Oh boy. Okay, jetzt eine ganze Rezension so.
Die ganze Episode.
Super.
Tada, Guest ist wieder da.
Juhu.
Juhu. Es gibt doch noch Sachen, die dich wahrscheinlich noch mehr nerven würden als ich selbst.
Mhm. Also in der Version auf jeden Fall ist es anstrengend. Aber es hat wahrscheinlich mit dem Echo zu tun, ne? Ich glaube, mit anderen Dingern, da könnte ich besser leben.
Guck mal, Lee ist wieder schon. Lee hat wieder technische Anforderungen und Ansprüche.
Nein, weil das halt einfach, das halt dann ja auch in meinen Ohren so ewig.
Alter. Die scheiß Stimme ist ihm scheißegal, Alter. Dass das eine Monsterstimme ist, die 90 Minuten durchs Programm führt, da ist egal. Aber dass das so heilt, das ist auf jeden Fall, das gefällt mir nicht.
Nee, das macht es einfach anstrengend auf den Ohren.
Ich stell mir vor, wie du wirklich in so einer Höhle landest bei Skeletor, Alter. Und das Einzige, worüber du dich aufregst, ist, dass deine Stimme so halt in der Höhle. Ja, genau. Der Sound könnte schon ein bisschen besser sein hier auf jeden Fall. Also halt ein bisschen. Vielleicht kannst du da irgendwie, kannst du da so ein bisschen deine Decke präparieren.
Ja, Mann.
Lieber Herr Skeletor.
Häng mal so ein paar Schallelemente auf.
Ja. So ist das manchmal. Ja, aber Lee hat ja auch hier seine Special-Knöpfe.
Ja, das ist jetzt gut.
Finde ich super, ja.
Okay.
Sag mal, Wally räumt die Erde auf.
Wally räumt die Erde auf.
Das stimmt. Wally spricht wirklich nicht. Aber doch in unserer Version, in unserem Reading spricht Wally.
Ja, Eva sagt er, ne?
Ja, Eva.
Oder Eve?
Eve, stimmt, ja. Eve. Nee, Eva.
Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ich glaube, er sagt Eva. Eve hört sich falsch an.
Wally.
Ja, jetzt spritzt sich Lee auch noch selbst ins Auge und zwar wirklich in meinem Beisein. Was er privat hier macht, ist mir scheißegal, aber nicht während des Podcasts, das gefällt mir nicht.
Oh boy.
Ist unangenehm.
Alter, what's happening? Oh, wie habe ich denn das geschafft? Ja, ich trinke Wasser aus einer Glasflasche und das endete so. Ja, interesting. So, das war wieder mal ein sensationeller Einstieg.
Sensationell.
Willkommen zur Support-Episode 33.
Willkommen bei den 16-Jährigen.
Ja, von wegen Supporter-Episode. Es ist das Supporter-Special.
Es ist das Supporter-Special und es ist das letzte seiner Art, ist mir mal aufgefallen. Weil wir schließen diesen Supporter-Special-Reigen ab. Denn wir haben natürlich noch eine Episode in diesem Monat, aber das ist eine reguläre Episode mit unserem Kumpel Hermann zusammen. Mhm. Insofern dieses Supporter-Special in dieser Version mit Auftragsfilm aus dem 15-Euro-Paket gibt's nicht mehr.
Nee, ist jetzt billiger geworden.
Ja, weil es gibt kein 15-Euro-Paket mehr und es gibt keine Auftragsfilme, die garantiert sind, sondern es gibt jetzt ein billigeres Paket für 10 Euro, wo Filme gewotet werden, die dann zu einem Supporter-Special gemacht werden, was wiederum hinter der Paywall stattfindet. Und für 5 Euro könnt ihr all diese Supporter-Specials, Sonderepisoden hinter der Paywall, Videos, könnt ihr dann genießen und für 10 Euro könnt ihr es dann mitbestimmen. Also das ist jetzt der neue Shit.
Oh ja, läuft.
Läuft. Da mal reingucken. Neue Ära und nächste Woche noch und dann 14-tägig die Banausen. Ob jetzt sonntags oder dienstags, da gibt es uns nur noch alle 2 Wochen dienstags im Wechsel mit den Bastarden, so als kleine Überbrückung. Aber
die Überbrückung, na?
Naja.
Spricht denn mal ihre eigene Fanbase nicht ab?
Nee, die haben schon ihre eigene Fanbase, also die 4 Leute wollte ich jetzt nicht unterschlagen, natürlich.
I'm a work in progress.
Das sowieso, ja. Ich habe gestern Waschbär gesehen, nach dem Auflegen.
Nice, Alter. Ich habe super viele Hasen und 2 Füchse gesehen.
Okay. Aber ein Waschbär? Ist schon auch geil. Ein
Waschbär ist auf jeden Fall neu.
Ich dachte, das wäre eine Katze, die da hockt. Also das ist am Zitadelle, Spandau, kennst du ja bestimmt. Da ist ja diese Zugbrücke. Sieht ja aus wie so eine alte Burg. Und dann will ich gerade auf diese Zugbrücke rauf und links in der Ecke hat sich so ein so einen Fellball und denke so, okay, ist eine Katze, die sich da eingekauert hat. Mhm. Guck ich so, ist ein Waschbär.
Voll krass. Und der saß da einfach?
Der saß da in der Ecke, ja.
Okay.
Sich auch nicht von mir groß stören lassen. Foto gemacht und dann ist so, ja, dankeschön, Sir, tschüss.
Ach, hast du ihn einfach so fotografiert?
Hab ihn fotografiert, ohne sein Einverständnis. Darf man Waschbären noch fotografieren?
Das ja, bestimmt, Grenze, aber wäre schon cool, wenn der da auch am Start ist.
Wenn der was?
Naja, wenn er sein Einverständnis gäbe.
Hätte ich ihm Kugelschreiber in die Hand drücken
ja,
müssen.
Ja, genau, auf, bitte unterschreiben Sie hier.
Unterschreiben, dass ich ihn ablichten darf.
Ja.
Ja, nee, das habe ich nicht gemacht, frecherweise. Mhm. Habe ich auch bei Mr. Pink nicht gemacht. Der war gestern, hat er mich nämlich besucht auf Arbeit.
Ja, habe ich gesehen.
Und hat er sich mal die Ehre gegeben und hat auch ein gutes Timing erwischt, weil ich gestern auf so einer Rockveranstaltung war, wo viele Leute in seinem Alter eher unterwegs sind.
Ach.
Als wenn ich jetzt so einen Tag hätte, wo viel Deutschrap läuft und 18-Jährige, 19-Jährige in einem anderen Club. Insofern hat er, glaube ich, einen guten Abend erwischt, wo er nicht so auffällt, sag ich mal. Mhm. Insofern hat das gut gepasst.
Okay, und hat er Spaß gehabt?
Ja, hat Spaß gehabt, ja, auf jeden Fall. Hat ein bisschen gedanced, hat ein bisschen Ärzte für ihn gespielt und so. Ich weiß ja, dass er die mag.
Natürlich.
Und war ganz cool, ja. War ein gemütlicher Abend.
Gemütlich?
Ja, war schön.
Ist
ja
das,
ja,
was man von einer Party hören
ja,
will.
Ja, ist jetzt nicht so übervoll, die Partys da, aber ist halt so ein dankbares Rockpublikum. Man kann mal gute Sachen spielen halt so. Mhm. Ein bisschen inspiriert durch Woodstock, auch so ein paar ältere Sachen gespielt.
Okay, nice.
War ganz cool. War schön.
Mensch, der Mr. Pink, haben wir den heute im Programm?
Mr. Pink haben wir heute nicht im Programm. Nee, den haben wir heute nicht im Programm. Dafür drei andere Herren aus der Supporterschaft, die wir hier hoffentlich glücklich machen oder zumindest die Rezension hier abhaken. Mhm. Ob wir die glücklich machen, werden wir sehen.
Ja, steht echt auf einem anderen Blatt.
Das steht auf einem anderen Blatt, aber wir haben natürlich auch wieder unser allseits beliebtes Punkteraten und drei Filme auf der Uhr. Aus dem Auftragsportfolio, weil wir werden natürlich eure Mai-Filme werden wir alle komplett bis auf den letzten abhaken. Aber wir haben ja noch, glaube ich.
Hatte da jemand Angst, dass das nicht passiert? Oder warum sagst du das so?
Ja, das waren schon, war schon zwei, drei, die gesagt haben: Ja, ist das jetzt hinfällig? Verfallen die jetzt oder so? Das war, glaube ich, auf die Lose bezogen. Ich so, ja. Nein, da verfällt nichts.
MHD ist abgelaufen.
Ja, ja. Nee, ist kein Joghurt. Das sind Auftragsfilme und Losfilme. Die werden von uns rezensiert. Ja, aber wenn ihr Bock habt, gerne mal bei Patreon und Steady über den Linktree reinschauen. Hat sich einiges getan. Und wenn euch das zu wenig ist, alle zwei Wochen Banausen, dann habt ihr da über 300 Episoden, die ihr nachhören könnt.
Oh ja.
Und zumal die ja ein bisschen kürzer tritt bei den regulären Episoden. Also wenn ihr den Herrn vermissen werdet in nächster Zeit, ein Grund mehr zu supporten und da ein paar Euro rüberwachsen zu lassen im Monat, weil für die Zahlen der Meute lässt er sich nochmal blicken.
Hin und wieder.
Hin und wieder. Ja. Er lässt sich bezahlen jetzt für seine Auftritte.
Genau, ja. Endlich mal Gage.
Ja, der ist der Schauspieler, der für Autohäuser dann so eingekauft wird.
Genau.
Zu moderieren. Ja, für das richtige Geld mache ich das.
Ja. Baumarkteröffnung ist auch so eine Lücke.
Ist auch schön, ja. So eine Baumarkteröffnung, ja. Ja. Mhm. Ich bin Lee Richter. Sie kennen mich aus Serien wie Anna und die Liebe.
Ja, genau.
Und ich präsentiere hier diesen neuen Baumarkt.
Super.
Geil.
Na, danke.
Alles, was Geld bringt, nimm mit, Junge, nimm
ja,
mit.
Ja, klar.
Ja, kann man nicht ab. Ich habe auch schon...
Cash Money Millionaires.
Ja, so. Ja, ich habe auch schon meinen Arsch verkauft für die eine oder andere Sache, also so ist nicht. Wenn man mit der richtigen Anzahl an Scheinen wirbelt, dann winkt, dann ist das okay. Dann kann man auch schon mal einknicken. Da habe ich auch schon mal Songs gespielt, wo ich gesagt habe, die passen hier überhaupt nicht rein. Aber
ach so, gleich.
Ja, ja, tatsächlich. Ja.
Ach, da ist er käuflich.
Ja, so 200 Euro für einen Song, wo ich gesagt habe, gut, der lief jetzt von einer halben Stunde, wo ich allen anderen gesagt habe, der lief von einer halben Stunde, aber für 200 Euro, meine Güte.
200 Euro, wer macht denn sowas?
Hörst du ihn halt nochmal. Ja, Leute, die den Song halt sehr gerne mögen.
Ja, okay.
Okay. Ja, da war Mr. Pink auch im Holzweg, weil er hat sich gewundert, weil da liegt ja, bei den Rockleuten liegt ja so ein Block mit einem Stift, dann können die da ihre Wünsche eintragen und so. Habe ich auch voll viel von gespielt und so. Hat er gesagt, so ja, ich habe im Podcast so verstanden, dass du Wünsche generell nicht magst und die immer ablehnst und so. Ich so, was ist denn das für ein Image, was
siehst du, wie du rüberkommst
von mir?
Ja, mach dir mal Gedanken, Guess.
Habe ich nie gesagt. Ich hab vielleicht gesagt, so ja, wie es in den Wald schreit, schallt's auch wieder raus oder so. Also das heißt, wenn man mir natürlich ein bisschen unhöflich oder befehlsmäßig gegenübertritt, dann sage ich, Junge, du willst ja was von mir gerade. Vielleicht bitte?
Siehste, das war's jetzt, Guess. Ist vorbei.
Ja, ja. Consider yourself cancelled. Ist der Ruf erst ruiniert? Du weißt, wie das weitergeht.
Ja, ja, aber du, das
ein Motto seit Folge 1.
Ja. Das ist wirklich.
Der Ruf war nach Folge 1 ruiniert. Danach konnte ich machen, was ich will. Beste System.
Oh boy.
Ja. Naja, gut, dann machen wir mal weiter mit dem System. Mhm. Mal gucken, was uns heute so erwartet.
Ja.
Und wir haben wieder ein buntes Programm hier. Mhm. Aus 4 Filmen. Und es sind gar nicht 3 Auftragsfilme. Ich habe mich total, ich habe verkackt beim Line-Up, weil es sind nur 2 Auftragsfilme und die anderen beiden Filme sind unsere jeweiligen Lose für diesen Monat.
Ja.
Weil nach wie vor ziehen wir monatlich natürlich 2 Lose. Das ist auch das letzte Mal, dass wir uns absprechen müssen. Das heißt, auch das ab nächsten Monat sind wir wieder frei, was die Losfilme angeht, wann wir die gucken und wann wir die bringen. Mhm. Deine Auswahl ist ein bisschen eingeschränkter als meine, aber auf jeden Fall sind wir wieder ein bisschen easier unterwegs.
Ja.
Ja. Wie willst du starten?
Weiß nicht. Hast du eine sinnvolle Reihenfolge?
Ja, da wir ja quasi 2 Punk-Filme im Line-Up haben, können wir die ruhig ein bisschen trennen.
Okay. Sollen wir mit einem von denen anfangen?
Fangen wir mit einem von denen an.
Okay.
Mit welchem willst du starten?
Lass mit Control anfangen.
Okay, fangen wir mit Control an. Fröhlicher Einstieg.
Ja.
So kennen wir den Lee.
Naja, irgendwann müssen wir es ja abhaken.
Ja, ist ja richtig. Aber ist schon auf jeden Fall, ist schon ein düsteres Musiker-Biopic im Gegensatz zu manchen anderen. Also,
ja, ja.
Gute Laune geht anders.
Mhm.
Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Na gut, erstmal keine Informationen. Wir raten erstmal Punkte.
Ja. Ich habe mir für dich 7,5 überlegt.
Okay. Ich wollte dich nicht vorm Punktraten fragen, aber ich glaube, dass du nicht viele Berührungspunkte mit Joy Division hast. Und ich glaube auch nicht, dass du im Nachhinein jetzt, wo du den Film gesehen hast, groß mit der Mucke was anfangen kannst. Und ich weiß nicht, wie sehr das ins Gewicht fällt, was den Film angeht. Aber ein paar Sachen müsstest du hier eigentlich ganz gut finden. Aber vielleicht hast du auch mal wieder die eine oder andere zu kritisieren. 6,5? Ich probiere es noch mit der 6,5. Ja, schöne Grüße an Robzi. Ich
finde es immer spannend, wie du das einschätzt.
Ja, ja, es irgendwie ist viel Bauchgefühl bei. So wie ich Poker spiele oder generell durchs Leben gehe, ist immer sehr viel nach Gefühl und das enttäuscht mich manchmal auch. Aber manchmal liegt es auch richtig. Werden wir sehen, was diesmal der Fall ist. Irgendwie denke ich auch während des Films, ich weiß nicht, ob das so Lees Baustelle ist.
Mhm.
Aber klär uns auf, wie ist deine Bindung zu Joy Division, zu der Band?
Primär auch über so einen Sample-Kontext, weil die wurden ja schon das ein oder andere Mal auch im Hip-Hop gesampelt.
Mhm.
Ja, aber es ist jetzt keine Band, wo ich irgendwie ganze Alben von gehört habe oder da sonst wie große Berührungspunkte mit habe.
Die du rauf und runter hörst?
Nö.
Okay.
Wie ist es bei dir?
Ich war nie der große Fan von Joy Division, weil so den Stil... Das ist nicht so meins, also wenn das so zu
ist ja auch recht düster, die Bucke.
Es ist sehr düster, also, ja. Und wenn das so in diesen Post-Punk-Wave-Bereich geht. Aber der allergrößte Hit von denen, also zu dem wir sicher noch kommen, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall meisterhafter Song.
Mhm.
Love Will Tear Us Apart. Also der ist großartig, den liebe ich. Auch dieses etwas versetzte Atonale in diesem Gesang und in dem Beat und so, den finde ich mega. Aber so die anderen Songs, die sind mir irgendwie, keine Ahnung, die sind mir irgendwie zu monoton, zu düster, ist nicht so meins.
Bin ich bei dir, aber ich glaube trotzdem, dass eben diese Art von Musik schon auch sehr viele andere Bands inspiriert hat.
Ja.
Na, also so gerade eben Sachen in die Richtung, so Depeche Mode und sowas.
Ja, leider eine meiner Hassbands. Insofern, die haben auch viele Bands inspiriert, mit denen ich wenig anfangen kann, weil das ist so die Richtung. Da fehlt mir leider so ein bisschen so die Seele und das Herz und so. Und das ist mir zu...
Das ist witzig, ne? Weil das ja schon gerade so ein Merkmal ist, was sich diese Musik sehr auf die Flagge schreibt.
Mhm.
Dass das wahnsinnig gefühlsschwanger ist.
Ja, ich denke da immer so an Kraftwerk, weißt du, an so Fabriken, an Industrie und so. Depeche Mode haben das ja auch... Die haben das ja auch gefeiert, indem die auf irgendwelchen Maschinen rumgehämmert haben und, weißt du, mit einem Hammer irgendwie auf so einen Amboss geschlagen haben und das dann irgendwie den Song eingebaut haben. Das ist natürlich, hat mit Herz nichts zu tun, sondern ist mehr, ja, ich denke an Industrie und Fabriken und trostlose Gegenden, was ja auch zum Teil hier zutrifft. aber die Richtung ist nicht so meins.
Okay.
Ja, vielleicht ein bisschen was zur Band. Am Anfang als Warsaw gegründet, 1976. Und 1980 endete die Ära dann recht plötzlich mit, können wir glaube ich erwähnen, mit dem Suizid vom Sänger. Und die übrigen Member machten dann Karriere in den 80s als New Order. Das heißt, die Leute, die Joy Division damals, die Member aus der Band, die wurden dann später in den 80s zu New Order, die ja auch einiges an Hits hatten mit Blue Money und Co. Mhm. Also die sind ja aus den 80ern definitiv auch nicht wegzudenken und haben da so ein bisschen ihren Stil geändert. Aber blieben so ein bisschen in, auch in der Richtung. Also.
Ja, wird vielleicht eine Ecke fröhlicher, ne?
Ja, es wird eine Ecke fröhlicher, genau. Ja, und hier geht es auch wirklich primär um den Sänger Ian Curtis, der sich dann das Leben genommen hat im Jahre 1988, weil
der ja, wird mit 23.
Schon, mit 23, ja, der wird hier schon ziemlich, also mehr beleuchtet als der Rest der Band, drücken wir es mal so aus.
Ja.
Das ist schon eher Beiwerk.
Ja, ja, voll. Geht um ihn.
Mhm.
Und gerade deswegen heißt der Film Control. Wie geht's dir mit dem Titel?
Ja, macht Sinn.
Inwiefern?
Naja, weil es ja auch darum geht, inwiefern man Kontrolle hat über sein eigenes Leben und inwiefern man eben keine Kontrolle hat über sein eigenes Leben. Insofern spielt dieser Titel natürlich ein bisschen mit dem...
Aber tut es das für dich wirklich?
Ja.
Weil es gibt relativ spät im Film einen Moment, wo das auch sogar verbal thematisiert wird.
Mhm.
Inwiefern man die Kontrolle über sein Leben hat und nicht. Und da, an dem Moment dachte ich so, oh Leute, und so rechtfertigt ihr jetzt den Titel, weil es ging die ganze Zeit überhaupt nicht darum.
Ja, aber man kann einiges reininterpretieren, was den Titel angeht.
Ja, und deswegen finde ich ihn prätentiös.
Finden Sie prätentiös?
Ja, ich finde, okay, der Titel ist schon recht prätentiös, ja.
Ja, man könnte dem Filmemacher vielleicht diesen Stil unterstellen, dieses Prätentiöse, weil Anton Corbijn ist nämlich auch der Regisseur von The American und The Most Wanted Man.
Ich finde, bei The American...
Naja, das sind ja beides Filme, wo die Leute sagen, es ist ein bisschen mehr Schein als Sein und so. Und sieht irgendwie gut aus, aber da sind wir wieder. Das ist ein bisschen seelenlos. Und
ja, Most Wanted Man habe ich ja immer noch nicht gesehen.
Den kennst du nicht.
Nee, aber gut aussehen tut Control auf jeden Fall. Weil das ist, ich finde schon, das Schwarz-Weiß, was der hier fährt, das sieht echt toll aus. Also,
ja, ja.
Geile Bildsprache und echt schönes Schwarz-Weiß.
Ich habe mich tatsächlich gewundert, als ich im Nachhinein erfahren habe, dass der ursprünglich in Farbe gedreht worden ist und dann Schwarz-Weiß übertragen praktisch, umgewandelt ist. Mhm. Weil, Alter, hör dir die Musik von Joy Division an, guck dir die Plattencover an von denen und das Design und allgemein den Look von denen so.
Witzig, dass sie nicht sofort bei Schwarz-Weiß gelandet sind.
Natürlich, Alter.
Ich habe mich kurzzeitig gefragt, das natürlich bevor ich die Info hatte, dass sie den erst in Farbe gedreht haben, weil es sieht natürlich sehr digital aus, aber hätte ja trotzdem Schwarz-Weiß sein können, von Ursprung her.
Ja.
Wobei, ist eigentlich auch Quatsch, wer sollte das machen? Das ist dann in der Post definitiv einfacher. Aber ich habe mich dann halt kurz gefragt, ob das einfach auch Budgetgründe hatte, weil du natürlich, was die Beleuchtung angeht, bei Schwarz-Weiß ein bisschen was günstiger fahren kannst.
Mhm.
Ja. Aber nö, also ich finde es eben wie du, das ist total... Das ergibt eine Menge Sinn, dass du, wenn es um den Typen von der Band geht, dass du das ganze Ding in Schwarz-Weiß machst.
Ja, und was interessant ist, dass es wohl technische Gründe hat, warum die das umgewandelt haben, weil das zu körnig aussah in Farbe und weil das irgendwie genau, und ich habe gelesen, dass der Regisseur einfach, dass in Farbe einfach scheiße aussah, weil das komplett irgendwie nach TV-Optik aussah.
Mhm.
Und deswegen haben die den in Schwarz-Weiß gemacht, weil das dann sauberer war.
Okay.
Das war noch nicht mal dieses von wegen Inhaltliche, wo ich gesagt habe, inhaltlich macht es doch voll Sinn.
Ja, ja, total.
Dieses Biopic in Schwarz-Weiß. Also es gibt ja Filme, wo wir uns gefragt haben, warum die Schwarz-Weiß sind.
Mhm.
Hier ist das absolut organisch.
Ja. Ja, ist ja auch irgendwo passend und nur logisch, dass der Herr auch einige Depeche Mode-Videos inszeniert hat.
Ja, damit hat er sein Talent dann verschwendet.
Und ja, ich habe irgendwie ewig versucht, Näheres drüber zu erfahren, weil ich gelesen habe, dass der mit Helen Mirren einen Film namens Switzerland dreht.
Ah, okay.
Ja. Da geht es wohl um Patricia Highsmith und die wird dann eben von Helen Mirren gespielt und mittlerweile hat der Film auch noch ein recht anderes prominentes Line-Up, weil Olivia Cooke spielt mit, das ist die Hauptfigur. Und Alden Ehrenreich, dein Lieblingsschauspieler.
Den gibt es auch noch.
Ja. Ja. Ach okay, die haben tatsächlich ein paar Europäer auch besetzt. Interesting. Gut. Ja, das ist ein neuer Film von Anton Corbin.
Ah, okay. Ja, alle paar Jahre macht er dann auch mal einen Langfilm.
Ja, ist schon krass, ne? Weil er hat 118 Credits und eben, das sind jetzt beim besten Willen nicht alles Langfilme. Eher so gar nicht.
Mhm. Ja. Aber ist schon, auch neben den ganzen Musikvideos siehst du, dass er musikalisch auch interessiert ist, so wie sein Drehbuchautor. Matt Greenhawk heißt der Mann nämlich. Und alles, was er geschrieben hat, ist definitiv auch so ein bisschen musikalischer Natur, weil das ist der Drehbuchautor von Nowhere Boy, wo Aaron Taylor Johnson den jungen John Lennon gespielt hat. Mhm. Und Back to Black hat er neulich gemacht, hier diesen Amy Winehouse-Film. So. Also da hat er auch das Drehbuch geschrieben.
Ja.
Aber den wahren Autoren-Credits oder den zweiten Autoren-Credit kriegt Deborah Curtis, alias Debbie Curtis. Das ist nämlich die ehemalige, oder die waren zumindest verheiratet bis zum Tod, also die Ex-Frau von
Witwe ihn. Nennt man das.
Witwe, ja, stimmt, Witwe heißt das ja. Von Ian Curtis. Und
die, ja, hat ein die Buch hier auch mitproduziert hat.
Richtig, die hat mitproduziert und das Buch heißt Touching from a Distance und hat dann so über die Zeit mit Ian Curtis geschrieben und hat das zu Papier gebracht. Und dieses Buch wurde hier zum Teil auch für diesen Film benutzt. Mhm. Deswegen kriegt sie den Autorinnen-Credit.
Ja, und auch wenn das wahrscheinlich dann eine Sichtweise ist oder eine Perspektive von einer Person, die stark geprägt ist, ist sie wahrscheinlich trotzdem, zumindest mal was ihre Perspektive angeht, wahrscheinlich sehr authentisch auch.
Ja.
Und stellenweise hat sich das schon auch so angefühlt. Das ist natürlich die Frage, ob das dann automatisch zum guten Drehbuch macht, ne? Nur weil es quasi echt so passiert ist oder das meiste davon wahrscheinlich.
Werden wir sehen.
Ja. Und ich finde, wenn man sich Bilder und Performances von Ian Curtis anguckt, dann ist die Besetzung mit Sam Riley irgendwie fast schon logisch, ne? Weil, also ich finde, zumindest so wie er das gespielt hat, fand ich das echt eine gute Besetzung.
Okay.
Wie geht's dir damit?
Mir geht's genauso. Ich finde ihn phänomenal als Ian Curtis.
Alter, der hat das so krass gespielt.
Der hat ihn wirklich krass verinnerlicht, also muss man ihm lassen. Das ist so eine gute Besetzung und deswegen, das ist auch so, wo ich Control gesehen habe, das war im Jahr 2010, hatte ich sofort Sam Riley auf dem Schirm, aber habe ihn seitdem auch nie mehr so gut gesehen irgendwie.
Das ist das Ding, weil ich kannte Control nicht und für mich war Sam Riley immer so, das ist schon zweckdienlich, aber das ist jetzt, ich verstehe den Hype so nicht so. Eben, ja, ja. Genau, ich habe halt den Film vermisst, wo ich sage, ja, ach so, okay, deswegen, jetzt verstehe ich das Ding. Und Control ist eben dieser Film.
Ja, ja.
Also, weil hier kann er halt schon echt richtig was zeigen. Ist natürlich auch eine sehr dankbare Rolle, wie ich immer sage, weil der hatte zu einer, recht komplexen Persönlichkeit eben auch noch ein paar medizinische Probleme, weil dann so spätestens, wenn Epilepsie mit ins Spiel kommt, ist das natürlich eben auch körperlich eine fordernde Rolle.
Ja.
Und die hat er wirklich gut ausgefüllt.
Und zumal ist er ja auch ein sehr eigener Typ auf der Bühne gewesen. Also so seine Bewegung und seine Art zu singen und weißt du, und dass er nie das Publikum anguckt, sondern immer so einen Blick nach unten, so wie Jim Morrison zum Beispiel auch. Mhm. Und dann diese Bewegung, als wenn er gerade rennt, so, weißt du, auf der Bühne und
aber
die
halt
Arme so bewegt.
Voll in seinem Tunnel unterwegs, ne? Also wie er das Ding spielt, das ist schon wirklich geil. Aber das waren ja hier auch, also ich habe mich am Anfang ein bisschen schwer getan damit, weil wir ja hier schon in seinen Teenagerjahren anfangen.
Mhm.
Und da, das fand ich dann doch ein Stretch, ihm noch diesen Teenager abzukaufen, aber war okay, fand ich dann hinten raus ein bisschen glaubwürdiger, weil er war, glaube ich, schon irgendwie Mitte, Ende 20 zum Dreh. Und ja, also wie hast du ja erzählt, Ian Curtis ist nur 23 Jahre alt geworden und die erzählen natürlich den Weg bis dahin.
Ja, habe ich gekauft, um ehrlich zu sein. Samantha Morton war, glaube ich, auch ein bisschen älter als in der Rolle, aber
die hier übrigens den ersten Credit bekommen hat, ne? Also ich meine, das war ja schon auch sehr am Anfang von Sam Rileys Karriere.
Mhm.
Und sie war da wohl eine größere Nummer. Weil sie wurde hier als erstes genannt und an dritter Stelle gleich Alexandra Maria Lara, was schon auch geil ist.
Ja, die ist auch noch am Start.
Ja, Samantha Morton ist krass, Alter. Also ich meine, ich glaube, das letzte Mal, dass ich die hier im Podcast hatte, war wahrscheinlich Synecdoche in New York. Aber ich glaube, wir haben die jedes Mal, wenn wir die irgendwie in was sehen, dann erwähnen wir die positiv, weil das ist schon echt eine gute Schauspielerin.
Ja, das letzte Mal, was ich sie gesehen habe, war, glaube ich, Walking Dead bewusst, aber auch schon oft natürlich, oft zu Gesicht bekommen in verschiedenen Filmen, die ist auf jeden Fall auch immer gut.
Ja, finde ich auch.
Ich kann mich auch noch voll an ihre Rolle in Minority Report erinnern. Spielt sie ja schon eine zentrale Rolle, da war sie auch richtig gut.
Ja.
Ja, gute Schauspielerin. Ja, und dann sei noch erwähnt, neben Alexander Maria Lara haben wir noch Joe Anderson, den ich persönlich sehr, sehr mag, weil er in meinem liebsten Musical von allen mitspielt, Across the Universe. Und Toby Cabell spielt sowas wie den Manager, der sich dann der relativ früh das Talent der Band erkennt und dann sagt, I'm your man.
Ey, und das war schon auch eine Performance, die ich so von Toby Cabell noch nicht gesehen habe.
Mhm.
Also der ist ja, sonst spielt er ja auch eher so ein bisschen introvertierte Typen, die jetzt nicht so einen Fick geben, wie er hier, Alter, das ist schon, ja, geil.
Außer bei Rock'n'Roller vielleicht, da ist er auch ziemlich laut.
Das stimmt, ja.
Aber generell hast du recht, ja. Aber es ist auch ein bisschen ruhiger geworden um ihn, oder? Also die Apple-TV-Serie ist, glaube ich, das letzte Mal, dass ich ihn irgendwie gesehen habe, präsent.
Ja.
Wobei, schau mal an.
Aber ich fand es auch witzig, dass Harry Treadway hier mitspielt, weil den Treadway, den hatten wir ja neulich in diesem Film, wo er super jung war, mit Saoirse Ronan, Amber City.
Ach ja, stimmt, das war er.
Und da fanden wir ihn ja beide eher ein bisschen nervig.
Ach, das war er. Krass.
Ja, Mann.
Ja,
und er ist hier, glaube ich, der Bassist, oder?
Ja, ja. Wo, das war der Schlagzeuger? Bin mir jetzt nicht sicher, welcher von den beiden.
Ich meine, er war der Bassist.
Könnte es recht haben. Ach krass, der war das, siehst du? Ja, ich wusste, das Gesicht kommt mir irgendwie bekannt vor, aber habe jetzt nicht recherchiert, wo der mitgespielt hat. Stimmt.
Oh shit, Alter, Toby Cabell ist auch in For All Mankind drin. Also der ist busy, der hat 5 upcoming Projekte.
Dann hat er genau die Sachen gemacht in den letzten Jahren, die ich nicht gesehen habe.
Ja. Der hat schon sehr viel Serie gemacht.
Hm?
Bei Bloodshot, den hatten wir doch auch, oder? Oder habe nur ich den gesehen?
Den hast du gesehen, ja.
Okay.
Diesen Vin Diesel-Film.
Ja, da war er auch mit bei. Und dann jetzt eben echt einiges an Serien gemacht.
Okay.
Und der ist auch dabei in diesem I Play Rocky von Peter Farrelly.
Ach, da ist er am Start.
Da ist er auch am Start. Alter, die haben mittlerweile echt eine krasse Besetzung, ey. Matt Dillon als Frank Stallone Senior. Schon krass. Tracy Letts spielt noch mit, Jada Plus. Abgefahren, bin echt gespannt, was das wird, ey.
Mhm.
Ja. Und eben auch Toby Cabell, also der ist doch nicht so aus dem Rampenlicht verschwunden, wie wir dachten.
Nee, manchmal ist es ja so, dass man eben die Filme und Serien, wo jemand sehr aktiv drin ist, dass man die verpasst.
Ja, eben, und man kann ja jetzt auch nicht bei jedem auf dem Zettel haben, was da geht.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Gesehen.
Okay, also du kanntest Control schon, das wusste ich ja auch nicht.
Ja, ich habe ihn schon gesehen.
Okay, dann bin ich wahrscheinlich jetzt ein Ticken zu niedrig mit meinen Punkten. Aber hast du denn irgendwie was auszusetzen? Also hat dir irgendwas nicht gefallen?
Nicht wirklich. Also es sei denn, du drehst dem Film halt einen Strick draus, dass du sagst, so, das ist halt jetzt nicht so ein Biopic, wo du halt, also das ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen Schindlers Liste oder so, aber es gibt ja so Filme, wo du Bock drauf haben musst. Und wenn du Control schon mal gesehen hast, dann weißt du, dass das eben nicht so ein gute Laune-Biopic ist wie Walk the Line oder irgendwie so ein bunter Elvis oder so.
Ja.
Dass du hier eine geile Zeit haben wirst, sondern wir sind schon irgendwie in, weißt du, so in einem trostlosen England, irgendwie Manchester, wo die Band, glaube ich, gegründet und so. Und wir sind in diesen Vororten. Und wenn wir wir sind ja richtig im Kopf von der Hauptfigur, von Ian Curtis. Und der hat ja einige Probleme mit der Welt. Und der ist ja sehr unzufrieden mit allem, was passiert und so. Und auch wenn er irgendwie alles so mit sich geschehen lässt, ist er nie irgendwie happy und glücklich und so. Und das ist natürlich ein bisschen ein Ritt, der jetzt nicht für Partystimmung sorgt. Insofern, das ist vielleicht etwas, was man diesem Film attestieren kann, aber du kannst nicht einen Film über Joy Division drehen oder so eine Art Musiker-Biopic und dann Ian Curtis ins Zentrum packen und dann sagen, das wird ein gute Laune-Film. Also das ist ja auch klar.
Ist klar.
Also ansonsten auszusetzen nicht wirklich. Ich fand ihn schauspielerisch gut. Ich fand am Anfang, finde ich, Alexandra Maria Lara, wenn du sie kennst und so, wenn du weißt, wo sie sonst mitspielt und dass sie halt so eine bekannte deutsche Persönlichkeit ist auch, wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper in dem Film, weil irgendwie Samantha Morton und so, das glaubst du alles, es fügt sich irgendwie ein und dann kommt irgendwie diese schöne Alexandra Maria Lara rein und denkst so, ja, irgendwie ist das jetzt wieder, das ist dieser Hollywood-Sprengsel, der mir am Anfang so ein bisschen aufstößt. Aber irgendwann.
Ja, gut, sie soll aber auch eine besondere Erscheinung sein, ne? Also, dass er halt dann schockverliebt ist, das muss ich schon auch optisch erzählen. Das kriegen die ganz gut hin.
Ja,
ich,
das ist auf jeden Fall.
Echt eben so, sie sieht toll aus in dem Film und.
Nicht nur in dem Film, also. Ja, schon eine schöne Person.
Ja, aber sie ist ja auch entsprechend hergerichtet, weißt du? Also, wie sie dann dasteht, so mit ihren Haaren und allem und so.
Ja, ja,
wie es visuell eingefangen ist, das spielt natürlich da stark mit rein.
Mhm.
Und. dann musst du halt erstmal kaufen, ja, dass sie eine Belgierin ist und Annika heißt und so, ne? Logisch. Ging mir auch einen Moment so, dass ich dachte, okay. Mhm. Aber macht sie auch gut und.
Ja, man versucht ja meistens auch so bei SchauspielerInnen, die so aus anderen Ländern kommen, versucht man dann mit irgendeiner Nationalität, versucht man den Akzent so ein bisschen zu rechtfertigen.
Ja, genau.
Das ist ja dann so, und deswegen hat man jetzt gesagt, so, okay, falls diejenigen den Akzent da raushören, kann man natürlich nicht sagen, sie ist Britin, aber sagt man, kommt aus Belgien.
Ja, zumal das wird ja auch einen realen Bezug haben.
Ja, der reale Bezug ist auf jeden Fall, dass sie ja auch irgendwie, glaube ich, 8 Sprachen oder so spricht und so. Und Französisch kann sie fließen, insofern kann man die als Belgierin verkaufen.
Du meinst jetzt Alexandra Maria Lara? Ja. Ich meine den realen Bezug zu der Geschichte von Ian Curtis,
dass
er wirklich eine Affäre mit dieser Belgierin hatte und all das.
Das ist eine gute Frage, habe ich
nicht recherchiert. Naja, weil das ist ja, wie gesagt, also seine Frau hat es ja miterlebt und aufgeschrieben. Ja. Deswegen gehe ich schon von aus, dass sie das jetzt nicht komplett dazu gedichtet haben.
Ja, die Frage ist, wie viele Anteile sie von dem Buch genommen haben, weißt du? Also sie hat zwar den Autorinnen-Credit, aber der Credit heißt aber natürlich nicht, dass sie sämtliche Aspekte des Films damit reingenommen hat.
Null, das können wir nicht wissen, klar. Mhm. Aber für mich ist trotzdem, oder so, das heißt trotzdem, das Einzige, was mich an dem Film wirklich hin und wieder gestört hat, ist das Drehbuch. Mhm. Weil ich finde, spätestens als dann eben die Figur von Alexandra Maria Lara auftaucht, Annick, wird es ein bisschen repetitiv. Dann haben wir eben öfter dieses Hin- und Her-Gedöns und auch wenn sich das eben subjektiv für sie immer so dramatisch abgespielt hat, ist es halt fürs Narrativ und als Zuschauer tut es irgendwie nicht wirklich was zur Sache, außer dass du dich halt da nochmal im Kreis drehst. Mhm. So, und dadurch streckt er sich schon ganz schön. Also ich fand den dann eben im letzten Drittel oder sagen wir mal so Ende zweiter Akt, Anfang dritter Akt hat er sich für mich schon sehr in die Länge gezogen. Mhm. Und das, was das hat auf jeden Fall dem Ganzen nicht so gut getan.
Ja, das repetitiv gebe ich dir vielleicht, ja. Aber ich finde es ganz gut, dass der so...
Ich finde, der könnte locker eine Viertelstunde kürzer sein.
Aber was du dem Film wahrscheinlich dann zugutehalten musst, ist, dass eben nicht dieses Abhaken ist wie so ein Wikipedia-Eintrag, was ja manche, manche Musiker bei Pixar herkommen. Weil er nimmt jetzt wirklich einen Ausschnitt und zeigt auch so ein bisschen so seine Psyche und so.
Ja, und die spielt hier eben super stark mit rein. Das haben sie schon echt cool gemacht.
Finde ich auch.
Ist dann aber eben auch da, er verhält sich halt mit Ansage doof, ne? Und das dann eben aber auch immer wieder. Und ich finde halt, das Narrativ verpasst uns so ein bisschen da mitzunehmen, um auch auf irgendwas hinzuarbeiten. Also klar kannst du da einfach auch beim Zerfall zugucken, aber im Idealfall will der Film ja was damit erzählen.
Okay. Was ich mag an dem Film ist, dass er den Aufstieg von Joy Division und dass die so groß und bekannt werden, dass der das so beiläufig erzählt.
Das ist voll beiläufig, ja, total.
Weißt du, dass du irgendwie so mitbekommst, okay, ja, weißt du, dass einer im Publikum sagt so irgendwie bei so einer Aufführung, so von wegen so, ja, die sind ja schon jetzt irgendwie so ein Big Shot geworden, so, weißt du, so von wegen so, also die sind jetzt schon mehr als lokale Helden.
Ja, und der hat dann da Groupies und Co., ne?
Und dann kommen die Groupies dazu, das heißt, es wird nicht so dieses von wegen so, ja, jetzt haben wir hier jetzt, weißt du, diese aufsteigenden Konzerthallen, die immer so gezeigt werden, Musiker-Biopics, so, es wird immer größer, sondern irgendwie passiert das hier alles nebenbei.
Ja.
Das finde ich auch ganz cool.
Hm.
Ja, also der macht schon einiges richtig und wie gesagt, ich mag an dem Film, dass der halt so indie ist und so düster und halt nicht dieses gelackte Hollywood-Biopic, aber das macht ihn natürlich ein bisschen schwer zugänglich und sperrig und ein bisschen repetitiv ist er definitiv.
Hm.
Aber schauspielerisch auch sehr gut.
Ja, also ich war schwer beeindruckt von dem, was Sam Riley hier macht.
Mhm. Was auch ein bisschen zur Authentizität beiträgt, ist, dass die Schauspieler, die praktisch die Member der Band gespielt haben, dass die gelernt haben, alle Songs selbst zu spielen.
Ach, okay.
Und er auch selbst gesungen hat.
Ja, das siehst du auch im Abspann, ne? Also die hatten, das ist schon auch echt gut an dem Film, die hatten halt alle Musikrechte, die sie brauchten und da sind schon auch eben Leute wie David Bowie und Co. bei.
Mhm.
Und vor allem natürlich die Songs von Joy Division. Und da haben wir dann hin und wieder, es ist so, dass wenn die Songs eingespielt wurden, weil wir gerade in irgendeiner Art Montage sind, dann haben wir da Joy Division gelistet als Interpret. Und dann hast du aber unter Umständen den gleichen Song nochmal oder einen anderen Joy Division Song, wo dann eben als Interpreten die 4 Schauspieler gelistet sind.
Ja, weil die haben es am Anfang probiert.
Ja, die haben das performt. Ja.
Genau, die haben am Anfang probiert, das so mit Playback zu machen, aber Erstens fand ich es irgendwie unorganisch, dass die Songs so sauber digital bearbeitet, wie von der CD kamen. Das hört sich bescheuert an. Weil, Alter, wenn du bei einem Konzert spielst oder wenn du live irgendwie unterwegs bist, dann spielst du mal ein bisschen unsauber oder machst mal einen Fehler oder es hört sich nicht alles so gelackt an.
Zumal der auch krass abgemischt ist, der Film.
Ja,
das auf jeden Fall, ja.
Das auch. Insofern, das fühlte sich nicht richtig an, das Ganze irgendwie so zu tun, als würden die spielen, sondern die mussten das auch selber lernen. Also das war für die
relativ. Ja, und sie spielen ja auch in der Akustik stark damit, eben mit der POV, die hier erzählt wird, dass wir so primär in seinem Kopf sind und wenn er dann eben entsprechend Zustände bekommt, die Richtung Panik gehen, dann zeigen die es ja auch visuell, über die Akustik.
Ja.
Und solche Sachen. Deswegen, ja, da haben sich schon was bei gedacht, auf jeden Fall.
Ja, ja, Sound ist gut. Technische Umsetzung, Bilder und so.
Ja, aber ich finde, hier und da verzettelt er sich so ein bisschen. Und das hat bei mir schon für Abzug gesorgt.
Abzüge in der B-Note.
Ja.
Ja. Aber so düster der Film war und so düster er ausging, gab es zumindest ein Happy End für Sam Riley und Alex Maria Lara, weil die haben geheiratet. Leben jetzt mittlerweile in Berlin.
Hast du denn recherchiert, ob die sich da wirklich kennengelernt haben?
Ja. Okay. Die haben sich während des Drehs kennengelernt und sind dann zusammengekommen.
Mhm.
Insofern hat es auch hinter der Kamera gefunkt.
Ja.
Ja, und da der Film von 2007 ist, sind die offensichtlich 20 Jahre happy. Es sei denn, die fahren hier in so ein ähnliches System wie, wie Ian Curtis, aber da bin ich nicht involviert. Ja, müssen wir noch die Story irgendwie zusammenfassen oder so, oder hat sich das erledigt? Weil
nee, es geht halt darum, wie er da zu der Band gekommen ist oder wie überhaupt diese Band entstanden ist.
Ja, und dann natürlich der Hustle mit seinem psychischen Problem und mit der Epilepsie und so, die ihn auch drangsalieren und dann dieses Liebesdreieck, was mehr für Frust sorgt als für Freude. Mhm. Genau, also sind wir so ein bisschen mit ihm unterwegs und sein Gehassel.
Aber stimmt, sind wir jetzt ein bisschen unkonventionell angegangen, weil wir gar nicht erst im Vorfeld mal kurz die Geschichte zusammengefasst haben.
Ja. Muss ja nicht mal.
Nö, aber eben.
Können auch mal so komplex und verschachtelt eine Rezension machen.
Total. Ja. Ist jetzt bei diesem Film, der das dann doch recht chronologisch aufzieht, vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl gewesen, aber muss ja nicht sein. Ich meine, das ist ein Musiker-Biopic, damit bist du eingestiegen. Das erklärt sich dann schon, dass das jetzt nicht was ganz anderes ist.
Ja, da weiß man schon, welche Richtung das geht.
So, haben wir Punkte parat.
Ja, wir können auch das Budget und das Einspiel erwähnen. 4,5 Millionen hat er gekostet. Ist jetzt, wie gesagt, kein Blockbuster. 8,2 Millionen eingespielt. Auch wieder so, lief wahrscheinlich in ein paar Programmkinos, aber nicht jeder ist Joy Division-Fan.
Ist jetzt auch nicht der Date-Movie, ne?
Ist auch nicht der Date-Movie, nee. Da werden wahrscheinlich ein paar Post-Punks Fan reingegangen sein, aber ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, sondern irgendwann mal nachgeholt. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum, weil, aber das ist wieder so ein Beispiel. So, ich muss kein Fan sein von einer Band oder von einem Sänger. Mich interessiert da trotzdem der Film und der Werdegang, wie der gemacht worden ist, weißt du? Und vielleicht begeistert mich der Film ja für seinen.
Ich hatte im Vorfeld überhaupt nicht auf dem Zettel, dass es hier um Joy Division geht.
Ach, wusstest du gar nicht?
Nee.
Okay, das ist ja witzig. Ja, Rob ist ja oft auch Freund von sportlichen Themen und Sportdokus und Filmen. Diesmal mal musikalisch unterwegs.
Mhm.
Schön Gruß, muss auch mal sein.
Ja.
Ja, jetzt können wir Punkte nennen. Geht 122 Minuten. Gesundheit, Mensch.
Danke.
Saha.
Jetzt aber.
Ja. IMDb 7,6, Metascore 78, alles nicht schlecht. Letterboxd 3,9, auch ganz gut dabei.
Mhm.
Und dein kleiner Hint war richtig. Du warst einen Tick zu niedrig mit meiner 8.
Okay. Ich bin meiner 7,5.
7,5 von dir.
Mhm.
Mhm, ich war einen ganzen Punkt zu niedrig.
Ja. Nee, weil eben, also schauspielerisch holt der schon verdammt viel raus, Alter. Der macht das echt gut, hä?
Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich war mir nicht sicher, ob du vielleicht dann Alexander Maria Lara oder sowas aussetzen hattest und das wieder runterzieht, weißt du? Also der Hauptdarsteller war mir klar, dass du da nicht sagst, der spielt scheiße.
Ja, aber die Chemie ist ja spürbar. Also ich finde, das hat man halt schon gemerkt, dass sich die irgendwie gut finden.
Ja, irgendwie schon. Stimmt schon.
Ja, und Samantha Morton hat das auch krass gespielt.
Ja, mochte ich auch total, dass sie halt so eine bodenständige Britin ist, weißt du, die halt irgendwie so das Kind von ihm aufzieht und so und nicht so.
Ja, die hat die fetteste Arschkarte.
Ja, aber fernab von Glamour und, weißt du, so groß hier. Ich bin mit einem Cut Musiker liiert, so. Also es ist eben nicht immer glamourös.
Hm.
Und da ist recht keiner, der mit so einem Dämon zu kämpfen hat.
Ja,
ja, soviel zu Controllers im Jahr 2007. Danke, Robzi.
Mhm.
Und dann machen wir weiter mit dem nächsten.
Womit machen wir weiter?
Ich würde sagen, wir machen unsere Lose. Insofern bin ich gespannt, was du zu berichten hast.
Mhm.
Oder soll ich? Oder willst du?
Aber ich würde gerne anfangen.
Ja, dann hau raus.
Ich habe das Gefühl, dass ich heute nicht wirklich sprechen kann. Alter, ich erzähle die ganze Zeit.
Ja, dann mach lieber, solange du sprechen kannst.
Oder erzähl du mir noch was. Ich putze mir tatsächlich nochmal die Nase.
Ich soll was erzählen. Ja. Wie jetzt? Meine Rezension oder soll ich jetzt irgendwas erzählen?
Du kannst auch mit deiner Rezension anfangen.
Okay, ich fange an und dann, wenn du soweit bist, machst du denn deine. Ja, und dann mache ich nachher weiter.
Unterbrechen für diese Rezension.
Ja, dann gibst du Erik jetzt die Rache des Wolfes. Wäre passend, wenn es ein Waschbär gewesen wäre, weil ich habe einen Waschbär gesehen gestern. Die Rache des Wolfes.
Die Rache des
Wolfes. Ja, so heißt er auf Deutsch. Der internationale Titel ist Clear Cut, wo ich erstmal die Vermutung habe, ob es vielleicht um Friseurladen geht, aber es ist was ganz anderes. Es geht nicht um einen Haarschnitt.
Jetzt verstehe ich die Besetzung auch mit dem deutschen Titel.
Und ja, Erik hat dieses Los reingeworfen im April 24, knapp vor einem Jahr. Und jetzt folgt die Rezension von knapp einem
vor
Film.
Vor 2 Jahren.
Ah ja, es ist schon 2 Jahre her. Mensch, ja. Meine Fresse, Alter. Ja, danke. Schön, dass du wieder reden kannst und mich korrigieren kannst an jeder Ecke. Wie soll ich das hier alleine machen ohne dich?
Ja, eben. Stell dir mal vor, du wirst nie unterbrochen und nee. So. Was, wie soll das enden?
Classic Dave wird mich auf jeden Fall nicht korrigieren, weil der nicht hinhört. Insofern weiß ich nicht, wo das enden soll. 1991 ist dieser Film rausgekommen, geht 92 Minuten und ist der erste internationale Film von einem polnischen Herrn namens Ryszard Bugajski. Also die polnische Version von Richard.
Wir kennen ihn alle.
Auch eine sehr interessante Schreibweise. Nee, den kennt keiner. Der hat primär polnische Filme gedreht und zwar keiner, die jetzt irgendwie in der Schneiderliste auftauchen, sondern welche, die ich nicht kenne. Mhm. Und die Autoren, es gibt tatsächlich auch hier wieder eine Buchvorlage von M.T. Kelly, Alter, das finde ich so witzig, weil der Film ist halt so ein Videotheken-Actionfilm, so weißt du. Und es gab aber ein Buch tatsächlich mit der Story.
Kann es das sein, dass heute alle unsere Filme eine Buchvorlage hatten? Nee, SLC Punk nicht, ne?
Nee, der nicht, ja. Ist mir nicht bekannt. Und das Drehbuch stammt von Rob Fawcett, der wiederum bekannt dafür, dass er Drehbücher geschrieben hat für Serien wie Criminal Instincts oder Outer Limit und Ein Mountie in Chicago. Also Riesenvita.
Na?
Ja, ohne Wertung. Ohne
ja,
Wertung.
Nee, klar, ist völlig wertfrei.
Riesenvita.
Hört man.
Hast du was gehört von dem Film Clear Cut, Die Rache des Wolfs?
Nee, stell dir vor.
Hast du nicht gehört?
Noch nie.
Ich auch noch nicht. War für mich ein kompletter Geheimtipp. Und
Geheimtipp klingt ja schon ein bisschen gut.
Klingt ein bisschen gut, ja. Mhm. Spoiler Alert, in der ersten halben Stunde dachte ich mir, Erik, Alter, was hast du mir da reingeworfen, was ist das für ein langweiliger Film?
Ja.
Aber dann ist schon einiges passiert.
Okay.
Der Film fängt an mit einer gewalttätigen Auseinandersetzung aus Industriellen und Cops, die so auf einer Seite kämpfen gegen Native Americans, gegen amerikanische Ureinwohner. Weil die Industriellen wollen nämlich ein Waldgebiet roden oder sind schon dabei und dagegen haben die Natives geklagt. Und der weiße Anwalt Peter McGuire hat versagt, weil das Gericht hat entschieden für die Seite der Industriellen und die durften halt dieses Gebiet abholzen. Und jetzt laufen natürlich die Natives amok und haben da eine gewalttätige Revolte angezettelt und dazwischen ist auch dieser Anwalt zwischen diesem brutalen Handgemenge.
Aber warte mal kurz, also wird da ein Reservat erzählt oder wie ist das mit diesen indigenen, sind es mehrere Stämme?
Nee, das ist glaube ich nur ein Stamm primär, der da okay. irgendwie ansässig ist und dessen Gebiet da irgendwie abgeholzt wird.
Mhm.
Ja, und die sollen halt umgesiedelt werden und da hatten die was dagegen und erstmal haben sie es versucht, das gerichtlich zu klären mit diesem weißen Anwalt, haben jetzt verloren und jetzt versuchen es halt ein bisschen mit Gewalt durchzusetzen. Mhm. Und die Cops sind natürlich auf der Seite der weißen Industriellen.
Natürlich.
Und der Anwalt, der verkackt hat, der wird von den Ureinwohnern natürlich verantwortlich gemacht für diese Misere. Mhm. Und in seiner Rage bei diesem Gerangel sagt er wünschte sich, dass der Kopf dieses Holzfällerunternehmens Bud Ricketts gekillt wird. I wish you were dead, sagt er. Mhm. Und das nimmt einer der Natives wörtlich. Und hier ist der Auftritt Arthur. Mhm. Und Arthur wird gespielt von Graham Greene. Mhm. Und da ist schon mal mein erster positiver Aspekt an diesem Film. Graham Greene ist ja, seitdem wir ihn natürlich als der mit der Wolf tanzt kennen, so. Was habe ich jetzt wieder gesagt?
Nichts, alles gut.
Sag doch mal.
Der mit der Wolf tanzt.
Der mit der Wolf tanzt, genau. Ja. Kicking Bird. Aus der mit dem Wolf tanzt, Graham Greene. Und allgemein auch in anderen Filmen, ob jetzt Wind River oder Green Mile. Er ist ja immer so der liebevolle, einfühlsame, aber trotzdem naturverbundene Ureinwohner. Er spielt ja immer so ein ähnliches Rollenprofil. Und hier darf man mal definitiv ein bisschen eine andere Seite zeigen, drückt was mal so aus. Weil,
ist er auch nicht schon ewig in einer, eben bei Criminal Instinct oder irgendwie einer dieser Cop-Serien, wo er einen Bullen spielt?
War ja auch in so einer Serie drin, echt?
Ich meine ja.
Also mittlerweile ist er gestorben. Das letzte Mal, was ich ihn gesehen habe, war The Last of Us. Da hat er ja einen Auftritt gehabt.
Ach ja.
Aber das ist, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren verstorben.
Vielleicht.
Aber eine von den Serien wüsste ich jetzt bei ihm nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht hat er so die Beziehung zu dem Drehbuchautor klar gemacht. Also wer mir gar nichts gesagt hat, lustigerweise, ist tatsächlich die männliche Hauptrolle neben ihm, nämlich dieser besagte weiße Anwalt.
Okay.
Weil der wird gespielt von Ron Lear, heißt der. Mhm. Und den habe ich wohl mal gesehen bei Saw 4, bei Punisher Warzone war er dabei, bei Brick Mansion hier. Ja, Brick Mansion hier, dieser Parkour-Film.
Ach ja.
Mit Paul Walker. Mhm. Also da ist er wohl aufgetaucht, da spielt er wohl den Police Inspector. Das heißt, ich habe den irgendwann mal schon einen Film gesehen, aber nicht so bewusst, dass ich jetzt den wahrgenommen habe. Mhm. Der ist lustigerweise so ein Panoptikum aus verschiedenen Schauspielern, weil in manchen Winkeln sieht er aus wie Sam Shepard, dann sieht er aus wie Jeffrey Rush und dann sieht er manchmal aus wie Martin Sheen. So. Also diese drei Schauspieler verinnerlicht er irgendwie in einer Person.
Ein Panoptikum, Alter, jetzt aber.
Jetzt aber, Und Ron Lear spielt diesen weißen Anwalt und Arthur, der Native American, der dann sagt so, okay, ich hab die Faxen dicke, der entführt dann kurzerhand den besagten Anwalt und auch den Kopf dieses Holzfällerunternehmens, Bud Ricketts. Der nimmt die gefangen.
Okay.
Weil erstmal versucht das noch friedlich, weil er sagt zu ihm so, Alter, okay, du wolltest ihn noch tot haben und so weiter, dann lass mal machen. Weißt du, und versucht ihn dann so irgendwie so auf seine Seite zu ziehen. Aber dann, wo er sieht, was für ein Lappen letztendlich der Anwalt ist, weil der nämlich im Hotel nebenan die Leute auch lauthals feiern und irgendwie nicht schlafen kann und der Native sagt so, ja, okay, ich zeig dir mal, wie das geht und dann marschiert er in dieses Hotelzimmer rein und sorgt für Ruhe. Also er ist schon einer, der gerne durchgreift und deswegen irgendwann, wo ihm auffällt, okay, dieser Anwalt Peter geht da nicht so mit seinen Methoden mit, entführt er den halt auch gegen seinen Willen.
Okay.
Und dann ist er mit diesem Chef von diesem Holzfällerunternehmen und halt dem Anwalt im Schlepptau, zieht er dann durch die Wildnis. Und es wird erst sehr, sehr spät bekannt, was das Ziel letztendlich von ihm ist. Weil natürlich sagt er an einer Stelle so, Alter, du wolltest es doch, du wolltest den noch tot haben. So, was ist denn jetzt dein Problem, dass ich den hier ein bisschen quäle und ein bisschen folter und so. Aber Graham Greene zeigt sich ja definitiv von der anderen Seite, weil der hat so eine Holzkeule dabei und ein, zwei Mal ist es dem Anwalt gelungen, ihm davon abzuhalten, die Holzkeule zu benutzen, aber jetzt nicht den ganzen Film über. Also manchmal kommt die auch zum Einsatz und es gibt hier auch so eine sehr nasty Kebab-Szene an einer Stelle. Es gibt Kopfschüsse, es gibt Folterungen und der wird dann richtig explizit in der zweiten Hälfte, wo ich mich selbst gewundert habe und dachte so, Alter, okay, der ist nicht zimperlich für so einen Öko-Thriller, der erstmal recht konservativ daherkommt. Mhm. Weil gerade so in den 90ern hier so mörderischer Vorsprung, man sagt ja Öko-Thriller, wenn die Natur eine große Rolle in dem Film spielt, ja, weißt du, und ein großer Bestandteil des Films oder was das Setting angeht, sich halt in der freien Wildbahn irgendwie abspielt und das ist definitiv einer von denen und dafür Spannung sorgt, dann sind das die sogenannten Öko-Thriller. Und das hier ist einer, der jetzt nicht so hochglanzmäßig daherkommt, also der ist so Videothekenware. Mhm. Aber ich finde schon geil, dass der Graham Greene so eine Bühne geben und dass der hier so auf die Kacke hauen kann. Dass der halt irgendwie sagt, so Alter, ich könnte deine weiße Frau auch einfach mal vergewaltigen, so wie ihr mein Volk vergewaltigt, so weißt du. Und das, okay. Da ist der nicht zimperlich und gefährlich und unberechenbar ist er auch noch unterwegs. Und das ist so, von der Seite habe ich ihn noch nicht gesehen. Und deswegen ist Clearcut eigentlich eine ganz positive Überraschung gewesen dann im Laufe des Films. Braucht aber eine Weile, bis er ein bisschen in die Puschen kommt.
Mhm.
Das ist das Problem.
Wie lange ist der denn? Hast du gesagt? 95, ne?
Nee. 92 Minuten, 92. Also der geht auch nur 1,5 Stunden. Insofern, die erste halbe Stunde ist ein bisschen mau, aber dann, wenn es dann losgeht, so die beiden Herren im Schlepptau, also wenn dann Arthur letztendlich, der kommt auch recht spät ins Bild, wenn der dann irgendwie die beiden Herren im Schlepptau dann einfach verschleppt in seinem Kanu und dann rauszieht in die Natur, dann wird schon spannend und interessant und ganz cool inszeniert. Also dann zieht er die Spannungsschraube um einiges an. Insofern hat er noch die Kurve gekriegt tatsächlich. Clear-Kurve.
Auf IMDb steht unter anderem bei den Genres Folk-Horror.
Ja. Ich könnte es mir erklären, warum da Folk-Horror steht. Mhm. Es gibt eine Auflösung am Ende oder es gibt eine gewisse Szene am Ende, die man durchaus verschieden interpretieren kann. Mhm. Und das hilft, wenn man sich so ein bisschen mit der amerikanischen Ureinwohnergeschichte oder mit deren Mythologie auskennt. Mhm. Also wenn ihr wisst, was ein Wisakediak ist, oder wenn ihr dieses Wort schon mal gehört habt, dann könnt euch die Erklärung des Endes vielleicht helfen. Wenn nicht, ist es ein bisschen frei interpretierbar, ich drück's mal so aus.
Okay.
Und das ist wahrscheinlich der Folklore-Einschlag.
Mhm. Und du bist aber natürlich bestens bewandert und hast demnach eine gute Interpretation bekommen.
Ich habe 4 Jahre mit Native Americans gelebt.
Mhm.
Und da habe ich einiges gelernt.
Merkt man.
Unter anderem, wie ich in der Wildnis überleben würde. Also ich hätte da kein Thema mit. Ich kann auch ohne Burger.
Muss ich mal bei Survivor bewerben.
Mache ich.
Du kannst auch ohne Burger, echt.
Gibt es da eine Altersgrenze?
Ich glaube nicht.
Na dann, let's go. Ich bin immer für jede Herausforderung zu haben.
Na.
Na, dann ist hier gar
ja, gut, das heißt also in so einem Send-Help-Szenario, da hätte ich am liebsten dich dabei, ja?
Habe ich noch nicht gesehen.
Ach so.
Aber grundsätzlich, du meinst jetzt so Castaway wahrscheinlich so in die Richtung?
Mhm.
Klar, kein Problem.
Okay.
Vielleicht wird das dann, vielleicht wird das dann so ein Ding-Szenario, so ein, wie heißt der Film mit dem Flugzeugabsturz?
Nee, da brauche ich mehr Details halt.
Na, der Flugzeugabsturz von dieser chilenischen Fußballmannschaft.
Ach so, The Society of Snow.
Society of Snow, ja, vielleicht wird es dann The Society of Gas, kann auch sein.
Ah,
aber
ein bisschen Herr der Fliegen auch noch.
Ja, klar.
Mhm, mhm.
Was muss, das muss.
Na, ist klar.
Bin da nicht zimperlich, ja.
Ja,
aber ja. Also es hilft auf jeden Fall, dass ich mich nicht vor Getier ekel und dass ich mich auch nicht ekel, irgendwie so eine Heuschrecke zu essen oder so. Da hätte ich überhaupt kein Thema mit. Also insofern, das, da war ich noch nie so, als ich gesagt habe, ii.
Also bei Pilzen ist Schluss, aber eine Heuschrecke ist kein Problem, oder was?
Pilze ist ja auch ekelhaft.
Dude.
Eine Heuschrecke sind Proteine und knusprig.
Mhm. Ja, gut, Alter.
Kennst du Tiere, die Pilze essen?
Wenn du hast keine Gefühle, doch. Dann ich kann auch nichts machen.
Doch, ich habe Gefühle.
Du isst, ach so, sagt der Herr, der lieber eine Heuschrecke als ein Pilz isst.
Es gibt nicht viele Tiere, die Pilze essen, aber es gibt eine Menge Tiere, die Heuschrecken essen. Insofern, also wenn das für andere Tiere cool ist, ist das für mich auch cool. Also was soll daran schlimm sein?
Ey, mit der Logik müsstest du jede Pflanze fressen, Alter.
Klar.
Tust du ja nicht.
Außer Pilze.
Ja, so ein Käse. Bei Tomaten ist doch schon Schluss bei dir. Und so ziemlich jedes Nagetier hat wahrscheinlich auch Bock auf Tomaten, Alter.
Weiß nicht. Ich wette mit dir, es gibt zeig mal. Leg mal ein paar Tomaten deiner Katze hin. Ich bin mal gespannt, ob sie die feiern.
Meine Katze ist kein Nagetier, Alter.
Nee, aber du tust ja so, als wenn alle Tiere jetzt Tomaten
essen. Digga, meine Katze hat sich neulich für Sellerie interessiert. Kurz drauf rumgekaut und wieder ausgespuckt, fand sie nicht so geil.
Ja, interessiert, ja klar. Erstmal so grundsätzlich alles, was nach Essen aussieht, kann man sich
erstmal... Sie hat es probiert, im Gegensatz zu dir.
Ich habe Tomaten auch probiert in meinem Leben und habe Brechreiz gekriegt, also Entschuldigung. Wie viel Zeichen soll mir mein Körper noch geben?
Du, Alter, vor allem das Argument ja auch mit diesem glibbrigen und so, und dann erzählst du, aber du hättest kein Problem damit, irgendwelche Würmer und Heuschrecken zu essen.
Aber Heuschrecken, Alter, sind doch nicht glibbrig, Alter.
Die, ja, Heuschrecken nicht, aber wenn du jetzt sagst, die anderen Tiere...
Das ist ja nicht die Konsistenz der Tomaten, das ist einfach der Geschmack. Schmecken Würmer nach Tomaten, dann mag ich sie nicht. Ganz einfach.
Aha, ja gut. Das müssen wir vertiefen.
Okay, sind wir ein bisschen abgedriftet.
Ja.
Ja. Okay. Zurück zu Clearcut, also der ist gut. Tatsächlich ganz guter Videothekenreißer dann.
Glaubst du, ich hätte auch mal einen Spaß mit dem?
Geworden. Weiß ich nicht. Vielleicht ist er dem ein bisschen zu, der hat schon ein bisschen so eine Billo-Anmute und das Schauspiel von Ron Lear ist auf jeden Fall auch nicht auf dem höchsten Niveau.
Mhm.
Aber sind ein paar bekannte Gesichter, die du so aus anderen, die du tatsächlich aus Der mit der Wolf-Tanz und so kennst, was die Natives angeht.
Okay.
Weil Floyd Redcrow Westerman, das ist so ein alter Native, der auch so der To-Go-Native ist. Und der hat auch bei Der mit dem Wolf-Tanz mitgespielt. Also der spielt ja auch eine Rolle. Der spielt halt so den Ältesten.
Mhm. Wahrscheinlich nicht zum ersten Mal.
Nee, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Also insofern ist es eine coole Besetzung und ist ganz interessant.
Mhm.
Und wie gesagt, Graham Greene mag ich ja und hier mal in einer anderen Rolle ist auch mal ganz cool.
Okay. Interesting. Mensch, Erik.
Ja.
Hat er hier den Deep Cut rausgeholt, nicht nur den Clear Cut.
Nee, nicht nur den Clear Cut, sondern auch den Deep Cut, definitiv. Also am Anfang dachte ich so, okay, wieder so ein mittelmäßiger Film hier aus dem Lostopf, aber nee, hat dann...
Wie viele Leute haben den gelockt auf Letterboxd?
Die Kurve gekriegt.
Das klingt ja so, als wäre er jetzt nicht besonders bekannt, der Film. Manchmal gibt es dann ja so Filme, die dann sind dann irgendwie... dreistelligen Bereich oder so.
Ja, ob das einer von denen ist, wage ich zu bezweifeln. Aber der ist jetzt auch nicht so komplett geheimtipp.
War Videothekenware.
Ja, ich glaube, der war so in den also unter 10.000 irgendwas in der Richtung, aber jetzt auch nicht irgendwie 500 oder so.
Okay.
Oh, ich nehme es zurück. Über 10.000. 15.000 waren es, die den gelockt haben.
Okay, wow.
Also doch ein paar. Mhm. Und ein paar hier auch aus unserer Bubble gesehen. Also ach, insgesamt 12 Leute. Von Jan 3,5, von Erik 3,5, Dave 3.
Die haben den alle gesehen, Alter? Ja. What the fuck?
Aha. Tintifax 3,5. Also doch schon einige, denen er untergekommen ist.
Okay. Und Jamba überall nicht schlecht weggekommen.
Ja, genau. Da ist jetzt keiner bei 5 Sternen. Ist jetzt auch nicht der riesen Mega-Film, aber irgendwie ist das schon ganz cool.
Okay. Nice.
Ja, danke Erik für Clearcut, die Rache des Wolfs. Überflüssiger Titel, das ist eigentlich ein schnittiger amerikanischer Titel, aber gut. Was willst du machen? Punkte. IMDb 6,9, Metascore hat er nicht, Letterboxd 3,8.
3,8?
Mhm.
Das ist ja echt gut.
Auf jeden Fall.
Ich sag, du bist bei 7.
7,5.
Echt noch 7,5?
Ja.
Digga.
Hat noch die 7,5 bekommen.
Na dann.
So, jetzt aber zu deinem Los.
Jetzt aber ich. Mein Los kommt von Dennis, der das jetzt gar nicht mehr hören kann, oder?
Nee, Dennis ist ja der keine Filme mehr mag.
Ja, trotzdem liebe Grüße. Na, das Leben hat manchmal andere Pläne. So, aber er hat dieses Los irgendwann reingeschmissen. Ich weiß nicht, von wann es ist, aber wir haben es gezogen. Ich habe es gezogen, du für mich, so rum. Und es heißt Babettes Feast. Oder auf Deutsch Babettes Fest. Und den dänischen Originaltitel, den spare ich mir jetzt.
Ja, ich habe die Liste offen. Februar 24.
Februar 24.
Auch ein Los aus dem Jahr 24.
Mhm.
Aus dem Monat ist das.
Ja. Und dieser Film war der erste dänische Film, der einen Oscar für Best Foreign Language Film bekommen hat.
Mhm.
Ja. Und das wohlgemerkt gegen Au revoir les enfants. Und schon auch noch so ein paar andere Sachen, die ich zwar nicht gesehen habe, aber wo ich zumindest mal gehört habe, dass das krasse Dinger sein sollen. Und ja, rausgekommen ist der Oscar für Babettes Feast aus dem Jahr 1987. Und der hat auch anderweitig echt ordentlich abgeräumt, weil der war sechsfach BAFTA nominiert. Einen davon gewonnen, war zweimal in Cannes nominiert, hat einen gewonnen, war Golden Globe nominiert. Also so die ganzen großen Nominierungen hat er echt mitbekommen und dann halt folgerichtig endete das im Oscar. Hast du was davon gehört oder sogar gesehen?
Ich habe von dem Film, der ist mir immer wieder mal untergekommen und ich habe von dem gehört und als du den gezogen hast, wusste ich auch sofort, das ist ein dänischer Film.
Mhm.
Das hatte ich noch alles irgendwo im Hinterstübchen.
Stark.
Ansonsten, worum es jetzt geht und was hier genau die Story ist, kann ich dir jetzt nicht sagen. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe mich schon ein bisschen gewundert, dass der nicht auf irgendwelchen Listen auftaucht, weil ich dachte, es ist einer von denen, also ich hatte den irgendwie so renommiert in Erinnerung, dass ich dachte, okay, ich habe den bestimmt auf der Watchliste, ohne den jetzt... selber dahin geschoben zu haben.
Nee, der ist in der Criterion Collection, aber ich meine nicht auf Schneiderliste.
Criterion Collection ist da zumindest drin.
Ja, da ist er drin.
Ist auch ein gutes Zeichen.
Mhm. Ja, ist ein sehr renommierter Film. Die Kritik war schon auch sehr begeistert. Da kommen wir später zu. Jetzt aber wirklich erstmal kurz der Inhalt. Wir sind Ende des 19. Jahrhunderts in einem sehr abgelegenen dänischen Dorf.
Mhm.
Es gibt hier Zeitsprünge. Wobei eigentlich immer nur den gleichen, ne? Weil es wird einmal so eine jüngere Timeline erzählt und dann aber auch eine ältere. Aber da also wird nicht permanent hin und her gesprungen. So, wir fangen halt an mit der frühen Timeline natürlich und es geht um zwei Schwestern, die die Töchter von dem örtlichen Pfarrer sind und deswegen dreht sich bei denen sehr viel um die Kirche. Die führen ein streng geregeltes Leben, der Vater macht die Ansagen, aber... Diese sehr kleine Gemeinde ist wohl sehr happy, vor allem mit dem Pfarrer und den Werten, die er vermittelt. Und so ja, vertragen sich alle gut und sind mit einem sehr bescheidenen Leben alle recht zufrieden. Zumal das da oben wirklich, das ist alles recht düster und sehr nüchtern. Das bringt der Film rüber. Der Film selber ist es dann auch zwangsläufig, weil das ist jetzt nicht irgendwie groß bunt inszeniert oder so, sondern dieses karge Leben, was sie da führen, das transportiert der Film schon auch entsprechend zäh. So, jetzt hatten die beide, diese Schwestern, die übrigens, warte mal, ich habe doch auch irgendwo einen Namen parat, ja, Philippa und Martine, die beiden hatten in jungen Jahren auch die Möglichkeit zu heiraten, Das wird uns auch erzählt. Eben in dieser jüngeren Timeline sehen wir, wie die einen Soldaten kennenlernt, der sehr um sie wirbt, und die andere so einen französischen Opernsänger. Da wird zum Glück auch immer recht viel Oper gesungen. Und dann irgendwann erfahren wir eben, dass der Vater aber gegen beide Ehen was hatte, und so verbringen die dann ihr Leben damit, sich um den Vater zu kümmern, der dann irgendwann stirbt, und so leben die aber halt weiter zusammen, einfach nur als Schwestern, da ihr bescheidenes Leben. Das Ding ist, ich erzähle jetzt im Endeffekt den ganzen Film, weil da gibt es wirklich nicht groß was zu spoilern. Okay?
Okay.
Ja, weil das titelgebende Fest von Babette, das ist der Climax des Films. Mhm. Und da klar, durch den Titel klar ist, dass es dazu kommen wird, ist auch die Entwicklung dahin jetzt nicht wahnsinnig komplex oder mit großen Überraschungen verbunden oder sonst was, sondern das Setup ist im Endeffekt schon das Ding für das, was dann, also weil ich muss jetzt zumindest mal erzählen, bis hier Babette ins Spiel kommt.
Was feiert sie denn? Also feiert sie, hat sie Punkteraten gewonnen oder erfahren wir das?
Na, das ist auch so ein bisschen tricky an dem deutschen Titel, weil der englische internationale Titel lautet ja Babettes Feast.
Was ja mehr so ein Essen ist.
Also richtig, das ist ein Festmahl oder eben ein Festessen. Und das geht in der deutschen Übersetzung so ein bisschen unter, weil das ist halt schon genau das, was passiert. Es gibt, es wird ein Festessen geben.
Okay.
Ja, aber eben, jetzt muss erstmal Babette auf den Plan kommen. So, wir haben jetzt also diese anfangs noch recht jungen Töchter des Pfarrers, und irgendwann sind die halt älter, und dann sind wir in der Timeline und sehen eben, dass die bisher einfach weiter so gelebt haben und diese Gemeinde eben so klein ist wie bisher, und irgendwann taucht eine geflohene Dame auf aus Frankreich, steht bei denen vor der Tür, heißt Babette Herson und erklärt ihnen von ihrer ätzenden Situation, wobei das hält sie noch einigermaßen vage, und unterm Strich will sie Hilfe und bietet an, bei denen als Hausangestellte zu arbeiten. Mhm. Er kümmert sich dann da um den ganzen Scheiß. Und so haben die Schwestern ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge, unter anderem eben auch für ihr Business. Und so profitieren die alle davon, dass die da ist. Babette kann da eben leben, ohne Angst haben zu müssen. Und die beiden Schwestern profitieren davon, plus die mögen sich halt alle. So. Und weil Babette eben dann von denen unterstützt wurde, möchte die sich irgendwann, als sie im Lotto gewinnt, bedanken in Form von einem französischen Festessen, was sie dann für sie und eben den Rest der kleinen Gemeinde vorbereitet.
Okay.
Ja. Und der Clou des Ganzen ist, dass die dann durch dieses Essen erlebt diese Gemeinde halt was, was sie bis dahin noch nie erlebt haben, und das inspiriert dann eben auch andere Sichtweisen und so ein bisschen, lässt ein bisschen was aufblühen, was halt verloren war in dieser Gemeinde. Und darum geht's in diesem Film. Die Buchvorlage für das Ding stammt von Karen Blixen. Wir erinnern uns, das war die Figur, die Meryl Streep in Out of Africa gespielt hat.
Oh.
Da hat sie eine Autorin gespielt, eine Dänin, die heiratet und nach Afrika abhaut. Und die Memoiren davon waren der Film Out of Africa.
Ah.
Und hier haben wir was, was sie geschrieben hat.
Krass. Okay.
Ja. Und deswegen spielte das Ding ursprünglich auch, also der Roman oder das... Doch, war ein Roman, glaube ich. Wobei, nee, das erschien irgendwie als eine Beilage in irgendeiner Zeitung früher. Und ich hatte mir irgendwo auch aufgeschrieben, wann in den, genau, 1950 erschien das in der Juni-Ausgabe des Ladies Home Journal. Also halt war so ein Beiwerk bei einer dänischen Zeitung. Und das war die Geschichte. Und das spielte ursprünglich halt in Norwegen. Berlevåg, das ist fast beim Nordkap. Also das ist so über Finnland, aber so mit einer der nördlichsten Orte unserer Welt. Und da spielte das ursprünglich. Jetzt hat sich aber Gabriel Axel, der Regisseur, Däne, der dann eben auch hier das Drehbuch geschrieben hat aus dieser Romanvorlage, der hat festgestellt, dass dieser Ort mittlerweile viel zu idyllisch und schön ist, und hat das dann in eben etwas nüchternes Setting verfrachtet und ist so in Dänemark, in Jütland gelandet. Und da hat er dann eben auch diese Holzhütten, in denen die leben, aufbauen lassen und so weiter, und da ein entsprechend karges Setting gefunden, weil das schon auch eine große Rolle spielt in dem Film. Das ist halt, da willst du echt nicht sein, ey.
Okay.
Die sind da direkt an der Küste.
Hört sich trostlos an.
Naja, direkt an der Küste könnte ja auch schön sein, aber es ist halt alles sehr steinig und immer verregnet und oder verschneit und ist halt wirklich so, dass du denkst, boah, nee, Alter.
Ich denke mal so an das Piano hier von Jane Campion, weil das ist so, einerseits ist es voll schön, das ist so gleichzeitig schön und dann aber auch wieder komplett trostlos und karg. So. Es ist irgendwie
und halt vor so dieses kalt-nasse, was du halt eigentlich nicht willst, ey. Also, ja, und da leben die eben und Babette bringt da ein bisschen Abwechslung rein. Und das Ding endet dann eben in einem 7-Gänge-Menü. Und jetzt ist halt so der Clou des Films, dass der lässt sich wahnsinnig viel Zeit, bis der bei diesem Festessen landet. Mhm. Okay, also der Film selber geht eine Stunde 43, ist aber wirklich slow-paced und kommt sehr dröge daher. Nicht nur durch das Setting, sondern eben auch durch die Erzählweise.
Okay.
Dann haben wir ja einfach auch wirklich viele Elemente, wo ich immer denke, so, oh, bitte, hoffentlich ist das schnell vorbei, weil es tut gerade gar nichts für mich, außer mir auf den Sack zu gehen. Das ist alles in allem auch wirklich überhaupt nicht mein Kino.
Ach echt, ja.
Hier weil wird permanent Oper gesungen und hier wird dann singen die ihre christlichen Lieder, weil sie sich alle so nett finden und Alter, oh.
Ja, ich dachte die ganze Zeit, dass du jetzt so Negativpunkte nennst, aber irgendwie unterschwellig ein positives Fazit rausziehst, so hörte sich das eben
dass
an.
Dass jetzt hier der große Plot-Twist kommt, meinst du?
Naja, irgendwie dachte ich so, ja, das ist eigentlich nicht mein Kino und Opa und Blau und Dröge, aber irgendwie dann doch am Ende, keine Ahnung.
Das Finale ist cool.
Okay.
Dieses eigentliche Festessen. Aber das ist noch nicht mal der ganze letzte Akt, sondern es ist halt schon, also die Sequenz ist jetzt nicht in ein paar Sekunden abgefrühstückt. Hm. Wir gehen hier durch diese 7 Gänge und das Schöne ist, hier wurde eben mit echtem Essen hantiert, so deswegen, also du siehst schon auch, ich habe einen Kritiker gefunden, der das Ganze Gastrokino nennt und dass das eben wohl Gastrokino in seiner sinnlichsten und berauschendsten Form ist.
Mhm.
Da spielt das echte Essen, mit dem die hier gearbeitet haben, natürlich eine große Rolle. So, bei Empire war das ein Herr, der für Empire eine Kritik geschrieben hat und weil der Film hat einen recht hohen Metascore und dem, die sind alle recht begeistert. Ich habe mir da ein bisschen was rausgeschrieben, weil ich eben auch irgendwie nachvollziehen wollte, was da andere so gut finden. Und ich verstehe es auch. Auf dem Papier ist das bestimmt ein guter Film. Es ist nur überhaupt nicht meins. Weil für das, was die erzählen wollen, ne, dass das im Endeffekt ist das Thema, dass du, dass Liebe und Kunst ihre Schönheit bewahren, auch wenn du nur einmal kurz im Leben drauf zurückgreifst.
Mhm.
Wie jetzt hier in Form dieses einmaligen Festessens. In sonst halt einer wahnsinnig trügen Kiste. Aber dass man halt so lange braucht, um bei diesem Ding zu landen, wirkt halt auch im Narrativ eher wie so ein Nachklapp, als dass der Film zielgerichtet darauf hingesteuert hat, weißt du? Weil es gibt ja Filme, die bauen sich halt wirklich super langsam auf, aber du merkst irgendwie, es geht hier um was Größeres. So. Und hier wirkt das eben dann wie so ein Ding, also ich war dann halt wirklich eher so am, oh, endlich. Endlich haben wir das scheiß titelgebende Festessen, Alter.
Mhm.
Und dann passiert ja auch was, ne, weil da bewegen sich Figuren im Grunde auch das erste Mal ein bisschen von ihrer Position weg und, weißt du, da kommt ein bisschen Leben ins Spiel, was halt bis dahin einfach so war.
Okay.
Ja, und dann kocht die da den krassen Scheiß und dadurch offenbart sich auch ein bisschen noch was über Babette, was wir bis dahin nicht wussten und so. Also da tut sich ein bisschen was auf, aber bis dahin musst du halt auch erstmal kommen, Alter.
Mhm.
Weil dann ist das Ganze halt wirklich auch in meinen Augen untermalt von sehr anstrengender Musik, weil zum einen das, was onscreen gesungen wird, aber das, was aus dem Off dann noch atonal dazu kommt, tut der Sache auch nicht wirklich gut. Also, boah.
Kam nicht so gut weg.
Nee, ich fand's schon wirklich über weite Strecken halt super dröge.
Hättest du den Oscar dann doch lieber Auf Wiedersehen Kindern gegeben.
Auf jeden Fall. Also das war für mich ja wirklich ein Film, der mich wirklich mitgenommen hat. Das finde ich eine krasse Geschichte, die dir echt an die Nieren und ans Herz geht. Und das hier...
Nicht so.
Nee, ey, du hast ja halt diese bibeltreuen Schwestern, die da leben und natürlich dieser Frau helfen, aber... Die finden es halt das Geilste, mit ihrem Rentnertrupp irgendwelche Kirchenlieder zu schmettern, Alter. Da bin ich raus, ey.
Mm.
Sorry, ist einfach nicht mein Kino, ey. Ja. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, was die hier in diesem 7-Gänge-Menü gekocht haben, weil das ist schon zum Teil fancy shit und sehr aufwendig, wenn auch ich mir vieles davon nicht in der Form reinziehen würde. Mhm. Aber ist natürlich, Haute Cuisine gab dann auch im Nachklapp so ein paar, vor allem amerikanische Restaurants, die dann immer so ihre Version von Babette's Feast angeboten haben bei ihnen im Restaurant und so. Alles ganz nett. Aber das Ding geht halt los mit Schildkrötensuppe. Hm. Ja. Da wäre ich definitiv halt schon raus, ne? Ja. Zweiter Gang ist so, macht sie so kleine Crepe. Was halt schon auch geil ist, ne? Weil die haben, wir sind ja Ende 19. Jahrhundert und die muss natürlich mit sehr rudimentären Mitteln dann so ein Sternemenü zaubern.
Klar.
Und so wie sie das spielt, ist aber auch ganz cool. Also wie gesagt, die letzte Sequenz, die holt da eine Menge raus, weil wir sehen dann da halt auch plötzlich so noch eine neue Art Leidenschaft, die wir bis dahin in dem drögen Guss davor halt von Babette nicht gesehen haben. Und so gesehen ist das Finale dann entsprechend gut. Aber ja, was kann das rausreißen bei so einem Film? Also ist sie wirklich nicht mein Kino. Mhm. Aber für Leute, die damit was anfangen können, die dann eben nicht nur bei Out of Africa gesagt haben, Mensch, die Karen Blixen, die muss ich mir mal genauer reinziehen und dann kann man auch gucken, was sie so verfasst hat. Ja.
Ja, sind ein paar auf deiner Seite. Also, ich habe mal geguckt, wer den gesehen hat.
Mhm. Und?
Jetzt habe ich hier Daniel und Stefan mit jeweils 3 Sternen. Aber der Cineast und Kolosseur Otto aus Österreich hat ihm natürlich mit 4 Sternen geadelt. Mhm. Aber ja, sind jetzt nicht alle so hellauf begeistert.
Deswegen, ich gebe ihm das so, ich erkenne, dass der auf dem Papier bestimmt ein guter Film ist, wenn man halt auf diese Sorte Kino steht. Mhm. Aber es ist gar nicht meins. Also wenn ich so ein Szenario habe, dann muss mir eine Geschichte erzählt werden, irgendwie wie bei, boah fuck, wie hieß dieser dröge Film, der in Nordengland spielt mit Scarlett Johansson und sie ist ein Alien.
Ach so.
Under the Skin.
Under the Skin, ja.
Also weißt du, so da hast du ja auch ein super dröges Szenario, ja, und so weiter. Ja. Aber mit sowas kann ich voll leben, finde ich geil.
Ja, mega.
Aber hier denkst du die ganze Zeit nur so, boah, Leute, kann mal was passieren. Und das, was dann passiert, ist, yay, ein französischer Opernsänger kommt vorbei und singt uns die Ohren voll, Alter.
Ja, damals gab es noch nicht viel Unterhaltung.
Nee, ist klar, ja.
PlayStation war noch nicht erfunden.
Ich weiß, nur so, wie soll ich denn hier empathisch mitgehen? Mhm. Mit den Bibelschwestern, ich weiß nicht, also... War einfach nicht meins, was soll ich dir sagen? Ich habe es versucht, ich habe mir Mühe gegeben. Und ich finde gerade, wir hatten es schon öfter mal von Filmen, die Essen so zelebrieren. Hm. Und auch Filme, wo dann sagst, du darfst auf keinen Fall hungrig diesen Film gucken, ey, drehst durch. Ne?
Ja,
so.
Klar.
Aber sie sind halt für mich eben eher sowas wie Chef. Hm. Oder halt, also gibt es genügend Beispiele. Wie gesagt, das, was hier am Ende stattfindet, ist auf jeden Fall auch geil. Auch wenn da eben Gerichte dabei sind, wo ich jetzt nicht wirklich sage, da muss ich unbedingt probieren. Die Art und Weise, wie es halt inszeniert wird und wie es dann kredenzelt, ist schon geil. Ja. Und deswegen, es gibt schon auch so ein paar sehr schöne Elemente in dem Film. Auffällig vielleicht auch das Kostüm von Babette. Das hat die Schauspielerin, die Babette spielt, ist übrigens Stéphane Audran. Kenne ich aus einem Buñuel-Film. Hier The Discreet Charm of the Bourgeoisie. Mhm. Aber die hat natürlich auch andere große Sachen gemacht, hat 109 Credits. Spannend nur, die ging hier Kopf gegen Catherine Deneuve. Kopf an Kopf heißt das. So, wie auch immer, Catherine Deneuve war auch angefragt so und war interessiert, aber zögerte sehr mit ihrer Entscheidung, weil die wohl damals gerade eine schwierige Phase hatte, hatte davor ein paar Projekte gemacht, die als cheesy empfunden wurden und deswegen wurde ihr so ein bisschen unterstellt, dass sie keine anspruchsvollen Dinge mehr machen kann und so. Mhm. Hätte sich hier angeboten, aber sie war sich wahrscheinlich nicht sicher, ob das anspruchsvoll genug ist und keine Ahnung, sie hat gezögert. Zwischenzeitlich hat dann Gabriel Axel Stéphane Audran angefragt und hat auch beide wissen lassen, so übrigens, ne? Die und die gibt's noch. Mhm. Und ja, Catherine Deneuve hat sich zu viel Zeit gelassen. Stéphane Audran hat in 2 Stunden das Drehbuch gelesen und zugesagt.
Hm. Ja, das Problem hat Catherine Deneuve in den letzten 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr gehabt, dass ihre Rollen zu schmalzig oder zu kitschig waren, weil als sie für Verhoeven da das Vergewaltigungsopfer gespielt hat bei Elle,
ja.
Oder hier Piano-Teacherin und so für Haneke. Also da hat sie schon, glaube ich, absichtlich ungemütliche Stoffe ausgesucht. Ja.
Nee, ich glaube, die hatte da eine Phase, da hat sie irgendwie für ihren Geschmack zu kommerzielle Sachen gemacht, oder beziehungsweise die Presse hat das draus gemacht, ne? Und dann hat sie hier halt gezögert. Aber ja, so ist es gut gelaufen für Stéphane Audran, weil die hat jetzt hier über Bett gespielt. Und die beiden Damen, Philippa und Martine, werden von Bodil Kjær und Brigitte Federspiel gespielt. Beides Däninnen, die auch ausschließlich Sachen in Dänemark gemacht haben, von denen ich noch nie was gehört habe, aber schon auch beide.
Von denen ich noch nie was gehört
habe. Ja. Aber haben beide viel gearbeitet. Also das hier wird auch nicht schlecht gespielt. Ne? Es ist halt einfach nur ziemlich boring, das Ganze.
Na, boring ist nicht gut.
Ja. Finde ich auch nicht. Also deswegen meins war es nicht wirklich, auch wenn ich hier eben das ein oder andere Ding anerkennen kann.
Mhm. Nun gut.
Bin halt irgendwie durchgekommen, auch wenn das nicht wirklich ein gutes Fazit ist für so einen Film. Erst recht nicht, wenn er einen Oscar mit nach Hause genommen hat und noch diverse andere Preise.
Mhm.
Aber da mochte ich die Verfilmung von Karen Blixens Memoiren dann doch sehr viel lieber als das hier.
Mhm.
Das war mir zu düster.
So.
So, jetzt hätte ich noch Punkte. Oder nee, ein Spiel. Der hat 4,6 Millionen weltweit eingespielt. Der kann auch nicht die Welt gekostet haben, auch wenn die hier ein paar Holzhütten bauen mussten. Aber jetzt der riesen finanzielle Erfolg war das nicht. Da war es aber wahrscheinlich auch nie drauf angelegt. Ist trotzdem so. Der größte Film von Gabriel Axel, der selber auch irgendwie 91 Credits hat in seiner Karriere, der hat wirklich eine Menge gemacht. Aber das ist schon mit Abstand so die größte internationale Aufmerksamkeit bekommen hat. Weil sonst war das halt auch primär in Dänemark, was er gemacht hat. Ja, und der Herr ist 2014 mit 95 Jahren gestorben.
Hm.
Auch echt alt geworden.
Haben wir beides Losfilme rausgefischt, die irgendwo eine Einöde spielen, aber meiner war unterhaltsamer, weil nämlich ein schwerverletzter CEO, der kaum noch sich bewegen, kaum noch sprechen kann, von zwei Verrückten durch die Gegend geschleppt worden ist. Also insofern ist das wahrscheinlich die unterhaltsamere gewesen.
Hm.
Alright.
Ja, so, jetzt Punkte noch.
Jetzt Punkte.
Babets Fest, 7,7 auf IMDb, Metascore ist bei 78, Letterboxd 4,1. Da sind sie. Die Fans.
Ja, pass auf. Also ich glaube ja schon, dass du das ein oder andere hast ja schon erwähnt, dass du dem ein bisschen was abgewinnen konntest und einsiehst, dass das ein guter Film für manche ist oder ein anspruchsvoller, aber deins war es nicht. 5,5?
4 Punkte.
4 nur?
Ja.
Oh, ich ja voll auf dem Holzweg.
Ja.
Da dachte ich, gib's ihm doch ein paar Props mehr.
Nee. Also ich finde 4 Punkte schon sehr großzügig dafür, dass ich mich hier über 1,5 Stunden gelangweilt habe und dann gab es ein Festessen.
1,5, naja gut. Schauen wir mal, ob der letzte vielleicht noch was rausreißt. Der ist ja auch nicht so leicht zu raten.
Mhm.
SRC Punk heißt
yes.
Der zweite Auftragsfilm der Episode.
Mhm.
Von Markus im November 23 in den Lostopf geworfen. Von Tintifax zum Auftragsfilm gemacht in diesem Monat. Und SRC ist eine besondere Art von Punk. Die steht nämlich für Salt Lake City, Utah.
Mhm. Das wusste ich im Vorfeld auch nicht. Du?
Nee, wofür es steht, wusste ich auch nicht. Habe ich nicht gecheckt. Habe ich erst im Laufe des Films halt gepeilt. Und Utah ist ja, hatten wir ja gerade in Kingpin. Und ist ja auch die Heimat vom Sundance Festival von Redford. Also
Kingpin, Utah?
Naja, klar, die...
Ja, dann die Amish, aber weißt du, was ja das eigentlich Geile ist? Stimmt, das habe ich überhaupt nicht erwähnt, Alter, das wollte ich mir das merken, hat wieder gut funktioniert. Das fand ich so krass, Alter, das hatte ich nämlich null auf dem Zettel. Kingpin spielt anfangs in der gleichen Stadt wie The Office.
Ach, Scranton.
Scranton, Pennsylvania.
Ja, ja, stimmt, ja, richtig. Habe ich auch vergessen. Nee, natürlich, aber die Amish-Leute, ich meine, ist ja die Hochburg Utah insofern.
Nee, da verwechselst du was.
Nein, das sind die Mormonen. Ja, das sind
Utah
die Mormonen. Stimmt, das habe ich jetzt wirklich durcheinander gebracht.
Salt Lake City ist die Mormonenhochburg.
Richtig, richtig, so war das. Ja, von denen rede ich. Ja, aber erstmal raten.
Ja, du bist dran.
Ich sag, du bist bei einer 5.
Mhm. Ich sag, du bist bei. Scheiße, ich habe mir hier nämlich nichts aufgeschrieben für dich.
Freestyle
6,5.
6,5 sagt er, okay.
Du bist ja so ein kleiner Punk.
Ach so.
Im Herzen und so.
Ja.
Siehst du?
Ich kann mich solidarisieren mit den Ansichten der Punks. Nicht mit allem, aber mit einigen so.
Wusste ich doch.
Ich hatte ja Pläne, ich meine, die sind jetzt nicht ganz vom Tisch, aber ich wollte ja auch meinen Arm komplett zuhaken. Und irgendwo auf diesen zugehackten Arm wäre auf jeden Fall auch das Anarchy-Zeichen gewesen, weil ich bin eigentlich ein Freund von Anarchie. Insofern, das hätte ich mir schon irgendwo hingeklemmt, was ja auch immer gern von Punks benutzt
wird. Du würdest so untergehen in Anarchie, Alter.
Ich würde überhaupt nicht untergehen. Ich wäre der König der Anarchie, was sich schon mal widerspricht.
Das siehst du, hast gut erkannt, worum es geht bei Anarchie. Ey. So viel zum Thema, du würdest nicht untergehen. Läuft. Na gut, aber hast du den Film im Vorfeld auf dem Zettel gehabt, oder?
Überhaupt nicht.
Ich auch nicht, wusste überhaupt nicht, dass der existiert. Und als ich das Poster gesehen habe, habe ich den irgendwie, also zum einen habe ich Matthew Lillard nicht sofort erkannt und damit habe ich den Film in eine viel frühere Zeit verordnet, Alter. Irgendwie anhand des Posters dachte ich so, der ist aus den 80ern.
Matthew Lillard hat mich komplett überrascht, weil ich war der Meinung, oder zumindest habe ich mir das eingebildet, weil ich wusste ja, das ist so, Tintifax ist ja eben, kommt ja aus der Punk-Szene, weißt du? Mhm. Und dass der diesen Film in den Ring wirft, da dachte ich so, okay, jetzt kommt sowas wie Ex-Drummer. Oder so wie hier der, wie hieß denn der Russell Crowe-Film aus Australien, wo jetzt diesen, ist jetzt nicht die Punk-Szene, das ist jetzt so eine Neonazi-Szene. Ja, aber weißt du, so ein ganz räudiger Indie-Film. Wie hieß denn der nochmal, Alter?
Das gibt's ja nicht. Ich weiß genau, welchen du meinst.
Ja, aber weißt du, diese Art von Film dafür kommt jetzt. Mhm. Und dann Matthew Lillard und so und dachte so, okay, war dann doch ein bisschen eine andere Tonalität und eine andere Art von Film, als ich erwartet habe. Oder Hooligans oder sowas, weißt du? Ja. Ich dachte so ein bisschen so dieser Feel von Film.
Dachte ich auch. Und aber, dann ist es aber plötzlich irgendwie eine weirde Comedy.
Ja, dann ist es doch irgendwie eine weirde Comedy mit einem großen 90er-Einschlag.
Und vor allem Matthew Lillard, ne? Also, das hat mich super irritiert, dass der jetzt schon wieder zu sehen ist, weil ich hatte den gerade in Daredevil Born Again gesehen.
Ja.
Wo ich auch dachte, Mensch, den haben sie wieder ausgegraben.
Nimm das, Tarantino. So.
Ja, ohne Scheiß, Alter.
Den hat er doch
also weil ich war überrascht, weil ich fand, dass er das echt gut gemacht hat. Und er hat ja sonst jetzt, also der hat ja nicht aufgehört zu drehen, den gab es schon immer wieder mal, ne? Weil Life of Chuck war er ja auch dabei, denn über den hast du ja auch mal gesprochen.
Der war das, richtig. Weil ich wusste, ich wollte gerade googeln, in welchen neueren Film ich den gesehen habe in letzter Zeit. Da eher kleine Rolle so. Und ich wusste noch, dass er in so einem Vorort, so ein Einfamilienhaus irgendwie hatte, aber ich konnte den Film nicht erzuhören. Und Life of Chuck war es, richtig. Mhm. Richtig, da war
es. Nee, bei Daredevil hat er halt eine durchgehende Rolle und dann habe ich jetzt mal in seine Vita gesehen, der war halt durchgehend busy, Alter. Das ist so krass. Also halt viel Fernsehen natürlich, aber Alter, der hat richtig viel gearbeitet. Ich meine, der Typ hat 180 Credits und hat jetzt 5 Upcoming-Projekte, weil der halt auch eben in diversen Horror-Franchises drinsteckt und so.
Ja.
Crazy.
Ich glaube, Scream war sein Durchbruch. Das war das erste Mal, dass er so ein bisschen auf der Bildfläche erschienen ist. Und danach hat er ja Scooby-Doo gedreht und so. Da hat er große Filme gehabt, also zumindest populäre Filme gehabt, wo man sein Gesicht mal gesehen hat. Ja, aber primär schon viel Comedies und so ein bisschen so diese Teenie-Horrorfilme und sowas. Also, aber ist doch cool, dass er dann dauerhaft beschäftigt war. Das ist laut seiner Aussage sein Lieblingsfilm. Von ihm selbst, aus seiner Vita.
Ja.
Hat er gesagt.
Und eins seiner Upcoming-Projekte ist eine Serie namens Carrie. Alter, ich glaube, die haben als Knaller halt Carrie nochmal als Serie verfilmt.
Habe ich gehört von.
Und das da spielt er den Direktor der Schule. Wow.
Ist tatsächlich nicht das einzige prominente Gesicht in dem Line-Up hier, weil Jason Segel spielt mit, den wir kennen aus How I Met Your Mother.
Ja.
Annabelle Gish kenne ich als Fan von einigen Serien, weil sie spielt zum Beispiel die Nachfolgerin von Scully in der 9. Staffel von Akte X, neben Patrick Stewart. Mhm. Nicht Patrick Stewart, Quatsch, das ist der Falsche. Wie hieß er denn? Der Terminator? Jason Patrick ist auch nicht, da bin ich bescheuert. Das kommt davon, wenn man nicht recherchiert.
Ja. Fuck, Alter, ich stehe auch völlig auf dem Schlauch, Mann.
Auf jeden Fall kommt das Name Patrick in seinem Namen vor.
Ja, der Vater vom Peacemaker.
Robert Patrick. Ja. Okay. Die beiden waren ja dann so das FBI-Team. Christopher McDonald haben wir hier noch, den wir hier das ein oder andere Mal sehen.
Und der spielt den Vater von ihm.
Richtig.
Ja.
Und Til Schweiger.
Ja.
Also definitiv Leute, die man kennt. Ja, willst du mal hier die Story zusammenfassen? So wie wir es mal linear machen.
Nicht wirklich. Mach du das mal.
Ich soll das machen.
Ja.
Ja, wir sind in Salt Lake City und in erster Linie begleiten wir Steve-O und sein Kumpel Harry und Bob, gespielt von Michael A. Garrigan. Und diese beiden sind halt Punks. Und leben halt zusammen in so einem Abrisshaus. Also haben natürlich alle so, zumindest, die haben ihre Eltern. Also Heroin Bob hat so ein bisschen den Kontakt zu seinen Eltern verloren und hat da keinen Draht mehr. Aber Stevo ist eigentlich noch down mit seinen Eltern und besucht die ab und zu. Aber der Vater kann nicht ganz nachvollziehen, warum er jetzt diesen Weg gewählt hat und sagt natürlich, das ist diese Stelle, die ich bei Woodstock gesagt habe, er sagt natürlich, ja, wir waren auch auf Woodstock und wir haben auch rebelliert, ich kann nicht verstehen, aber vielleicht kannst du die Haare ein bisschen runter tunen oder so, weil du willst ja schon einen Abschluss machen oder so und du willst ja schon irgendwie einen Berufsweg einschlagen und er sagt so, nee, das ist eben das, was ich nicht mache und wer sagt, dass ich Ambitionen habe oder dass ich irgendwie Karriere machen will, das ist nur dein Bild von mir, was du jetzt von mir hast.
Ja.
Und das versuchst du mir jetzt aufzudrängen und deswegen als Punk, als guter Versuch dann natürlich zu rebellieren. Und dann haben wir eigentlich mehr so ein Trainspotting fällt mir ein oder,
ja, genau.
Oder dieser eine, weißt du, es ist mehr so ein...
Der reitet schon sehr die Trainspotting-Welle, weil wir halt vor allem auch eben das Voice-Over haben, was also er spricht in die Kamera richtig. Mit uns Zuschauern.
Ja, richtig. Und führt so ein bisschen durch sein Leben und besucht irgendwelche Partys, weißt du, klaut irgendwelche Sachen aus Tankstellen, auch so Kids ist mit drin und weißt du, so ein bisschen so dieses Sittenbild von diesen. Und Salt Lake City ist jetzt natürlich auch nicht die Weltmetropole. Das heißt, als Punks und so weiter gibt es andere Städte, wo man wahrscheinlich weniger auffallen würde. Aber dort sind die natürlich wie Außerirdische und werden auch so behandelt und so. Und da sind schon einige
lustig. Moment mal, sie sagen ja erst, als sie in die andere Stadt, in den nächsten Staat fahren, dass sie dort wie Aliens behandelt werden. Ja, als sie einmal die Grenze überqueren, weil in Salt Lake City sind sie ja schon recht etabliert. Also da.
Ja, die sind etabliert, aber schon eine Minderheit.
Ja, ja, klar, ist das eine Nische, in der sie sich befinden, aber so, da gibt es auch noch andere. Also die sind jetzt nicht die einzigen Punks in Salt Lake City.
Nee, das stimmt. Und es gibt ja allgemein auch so ein bisschen so wie bei so einem Highschool, wie bei so einer Highschool-Komödie oder bei so einem College-Film von damals, gibt es ja auch so verschiedene Gruppierungen. Zum Beispiel die Mods spielen hier eine Rolle. Mhm. Die wir hier auch hatten in dem einen oder anderen britischen Film. Und natürlich die Rednecks, das sind die größten Feinde von denen, weil die meistens also totale Vollidioten sind und natürlich alles...
An einem Punkt wird ja auch diese Hierarchie erklärt, ne? Also wir hauen den Rednecks aufs Maul, uns hauen, wir werden von denen verprügelt genau. Und die wiederum dann von denen und so, ja. Gibt's so eine Nahrungskette.
Aber die Szene, wo du gerade meintest, dass sie kurz über die Grenze gehen und so weiter und dann in diesem 7-Eleven da irgendwie sind und da, das ist auch so witzig, weil der Typ sagt so, Alter, wo seid ihr ausgebrochen? Ich rufe sofort die Polizei und inhaftiere euch sofort. Ja. Und die reagieren darauf, indem sie sagen, we're British. Dann sagt er, ach so, ihr seid Briten.
Das
und so.
Erklärt alles.
Ja, bei uns läuft ein bisschen die Sachen anders und so. Ja. Und dann lässt er letztendlich davon ab, so irgendwie die Bullen zu rufen, weil er sagt, ja, okay, wenn ihr Briten seid, erklärt das natürlich einiges. Und das ist so ein bisschen so ein Go-with-the-Flow-Film. Also das kannst du jetzt nicht hier wirklich eine Story reininterpretieren. Es geht ein bisschen um, wie die sich versuchen, da irgendwie ihr Ding zu machen in diesem Kaff.
Ja, es fühlt sich ja auch an wie Slackers oder so. Ne? Also so ein Film, wo du irgendwie merkst, der Filmemacher, die Filmemacherin hat da irgendwie einen persönlichen Background. Mhm.
Wir hatten auch diesen britischen Film hier, wo es so ein bisschen um die Clubszene geht in England, so der 90er Jahre. Weißt du, wo die
ja,
auch so ein
genau.
bisschen, wo die auch
ja,
auf
der, ja, richtig. So mehr so ein bisschen Drum Bass.
Ja, genau, wo es um diese Drum Bass Szenerie geht, wo es eigentlich nur, wo es jetzt nicht so wirklich eine Story gibt, sondern es geht einfach nur um diesen Flow und was die so, womit die so ihren Tag verbringen.
Ja. Ja, eben. Solche Filme halt. Ja.
Ja. Wie fandst du es?
Wir müssen erstmal Jennifer Lean noch erwähnen, weil wir haben ja schon ein paar Hörer, die dann böse werden, wenn wir irgendwelche Leute, die eine große Rolle bei Star Trek und deren Serien gespielt
stimmt,
haben, nicht erwähnt.
Damit hat er sich auf jeden Fall gemeldet, ja.
Ja, eben. Und ich glaube, die hat 70 Episoden Voyager gedreht, also müssen wir natürlich erwähnen.
Ja, wobei man sagen muss, dass die weiblichen Rollen in dem Film vielleicht noch Annabelle Gish ein bisschen mehr Profil,
ja,
nee, aber so die Liebschaften, die sind ja sowas von austauschbar, ja, Alter. Und
man
kann sich ja gar nicht mehr
so. Also es ist ja sowieso, wir haben jetzt hier eben mit sehr archetypischen Figuren zu tun, ne? Es ist jetzt bekommt keine große Dreidimensionalität, außer so ein bisschen über den Nachklapp, der dann noch erzählt wird und so. Also, ja. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man eben mit Punk aufgewachsen ist und sich selber da irgendwie zugehörig gefühlt hat, dann fühlt man sich hier schon auch ein bisschen gesehen und wiedererkannt. Oder? Weil ich glaube, der ist schon, der hat schon Punk-Elemente, die man jetzt so von außen betrachtet wahrscheinlich als authentisch bezeichnen könnte. Also vor allem auch so dieser Gedanke, ne, dass so, was ist Punk? In dem Moment, wo ihr alle gleich rumrennt, ist das uniformiert und das ist so ziemlich das Gegenteil von Punk. Und also so auch immer dieser Struggle mit der Definition, aber halt alles aus so einer Wut rausgeboren, das erzählt der Film ja schon echt gut. Also auch was für Auswüchse das annimmt, so dass das bei dem einen halt übelst im Drogenexzess endet und der andere ist schon mal komplett dagegen, hat da auch für alles seine Begründung. Aber beide sind halt irgendwo, oder sehr viele in dem Film sind halt mit so einer krassen Wut im Bauch unterwegs. Und ich glaube, da konnte sich so gerade die Generation, die halt Mitte der 90er oder Ende der 90er in dem Alter war, schon viel mit anfangen.
Mhm. Siehst du das so?
Ja, voll. Also ich konnte mit dem Aspekt auf jeden Fall auch connecten. So.
Mhm. Ich habe so ein bisschen hinterfragt, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob wir hier eine Spoilerwarnung rausschicken sollten. Vielleicht mal vorsichtiger Spoiler an diejenigen, die SLC Punk noch nicht gesehen haben, weil ich habe mich tatsächlich gefragt, ob sich die Punks hier identifiziert fühlen mit diesem Film. Weil einerseits ist es natürlich ein Film, der so ein bisschen den Lifestyle-Tribut zollt und so ein bisschen so dieser Punk-Ära, und wenn einer jetzt irgendwie diese Welle reitet und so ein Punk ist, wie der in den Tag lebt und wie der sich bei seinen Eltern rechtfertigen muss und wie der letztendlich von der Gesellschaft angesehen wird. Schön und gut, aber ist das hier ein Punk, den wir beleuchten mit Steve-O? Oder wird er am Ende letztendlich entlarvt als jemand, der das nur aus Mode macht und nicht jetzt wirklich aus Einstellung?
Aber damit befasst sich der Film doch immer wieder an verschiedenen Stellen. Dass der eben manchen Leuten vorwirft, so hey, ihr seid nicht Punk, weil ihr euch nur so anzieht wie Punks.
Richtig.
Und eben immer wieder auch das thematisiert wird, was macht eigentlich ein Punk aus und was ist die Mentalität, die du brauchst, um dich Punk nennen zu dürfen und so weiter. Hm. Na, also diese Frage, die mit der beschäftigt er sich ja eigentlich den ganzen Film über, mehr oder weniger tiefgründig. Und natürlich ist dann das Ende, was wir für Steve-O erleben, das Ding, dass er halt sagt, naja, das Punk kannst du halt auch nicht auf ewig machen, weil Anarchie funktioniert halt auch nicht. Und das Schöne ist, der Film, wie formuliere ich das, der Film versucht aber damit auch nicht zu sagen, Punk ist eh scheiße, sondern er liefert eigentlich halt eine ganz gute Beschreibung dafür, weil es ja im Endeffekt auch irgendwo natürlich ein Ventil ist, eben für, ich bin gegen diese ganzen Regeln, die mir auferlegt werden, ich bin gegen dieses System, was sich wie ein Gefängnis anfühlt und so weiter, und ich will ausbrechen aus dem ganzen Scheiß, und das muss ich irgendwie kanalisieren.
Mhm.
So, das vermittelt der schon ganz gut, und dass das halt eben gerade jüngere Menschen natürlich oft auch haben, dass du so auf der Suche nach deinem Weg eben irgendwie auf sehr vieles triffst, wo du halt sagst, nee, Mann, fickt euch so, fickt euch alle.
Ja, aber er rebelliert ja dann, also das, was du gerade sagst, er rebelliert ja nur für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte Frist. Und dann gibt es ja eine Unterhaltung mit einem Mädchen am Ende des Films, in die er sich halt Schock verliebt. Und dann werden ihm auf einmal die Augen geöffnet. Und dann sagt er an einer Stelle so, ja, jetzt ist er wie sein Vater. Weißt du, und er entscheidet sich für einen Weg, der halt nicht Punk ist.
Aber und deswegen ist er nicht hundertprozentig glücklich damit, aber sagt sich eben auch so, hey, ich kann mir aber halt auch nicht mein Leben lang einreden, dass ich ein großer Anarchist bin, weil ich muss das System mitspielen.
So. Ist das so? Ist man nicht immer Punk, wenn man Punk ist? Im Herzen? Also Tintifax, klär uns auf und so weiter. Wie ist
ja,
das?
Aber eben.
Klar, das lernt man irgendwann Beruf oder so.
Irgendwann musst du einem Job nachgehen, um dich zu ernähren und vielleicht auch noch Leute um dich rum. Irgendwann musst du halt auch versichert sein und weißt du, so, du hast den ganzen Scheiß, den alle anderen auch haben, und du musst ein Stück weit mitspielen, weil du sonst nicht in dieser Gesellschaft funktionieren kannst und teilnehmen kannst. So.
Ja, aber weißt du, was
und
ich meine?
Der einzige richtige Punk ist der Typ, der halt irgendwie fett hängen geblieben ist auf seinen Drogen.
Welchen meinst du?
Na, es gibt doch einen, der hier mit Acid in der Tasche vom Wasser springt.
Ach so, der, ja. Oh ja, okay, gut. Ja.
Weißt du, weil der, ja, aber eben, der lebt das halt immer noch so, aber ist eben auch dementsprechend
Karriere
aus der
wird
Gesellschaft
er nicht groß machen.
Raus. So.
Ja, klar. Meine Frage, die sie stellt, ist, ob Steve-O halt in seiner Punk-Bewegung, ob das eine Modeerscheinung von ihm war, ob er das nicht wirklich gelebt hat, ob er einfach nur diesen Stil mochte und das Rebellieren und so, aber ein Mitläufer war.
Naja, aber er hat es ja gelebt zu dem Zeitpunkt.
Weil es gibt ja viele Leute, die sich irgendwelchen Gruppierungen angeschlossen haben. Ich hatte ja einen Typen in der Klasse, der war auf einmal Skinhead, so weißt du, weil er das geil fand und so. Und jetzt ist er irgendwie mit einer Peruanerin verheiratet oder so. Ich denke so, Alter, okay, was ist los mit dir damals gewesen?
Mhm.
Und
ja, aber das meine ich, das ist ja so ein bisschen die Suche nach der Identität.
Ja, aber es gibt auch Leute, die irgendwie eine bestimmte Einstellung haben und ziehen das dann auch durch. Ich glaube, es gibt auch Punk, die so ein bisschen so diese Punk-Einstellung auch mit ins hohe Alter nehmen. So.
Ja, natürlich.
Hier war es halt nur so eine kleine Phase.
Ohne, aber wie anwendbar ist denn diese Punk-Mentalität in unserer Gesellschaft?
Naja, nicht.
Weil das Ding ist, weil wir haben keine Anarchie und so sieht auch nicht aktuell nicht danach aus, als würde das so schnell passieren.
Aber wir haben No Future. Was auch ein Slogan ist.
Ja.
Ja.
Aber eben, es geht ja mehr um das, was da drunter liegt. Um eben das Bedürfnis, sich nicht kampflos diesem System hinzugeben und eben auch irgendwie halt so,
klar,
wir werden auch nur auf einem kleinen Level eine Rebellion anzuzetteln und eben zu sagen, nee, Mann, ich habe keinen Bock, das zu machen, was meine Eltern mir vorschreiben, so fickt euch. Und so gesehen ist wahrscheinlich jeder Teenager irgendwie im Kern ein Punk.
Ja, irgendwie schon, ja, weil man ja nie das machen will, was die Eltern machen.
Ja.
Aber
ich finde eben, auf gewissen Ebenen setzt sich der Film damit auseinander, jetzt nicht mit so einer krassen Tiefgründigkeit,
nee, das will er ja auch nicht. Aber der hat schon ein paar gute Ansichten und so. Und gerade so ein Voice-Over, seine Gedanken und was darüber schwingt und so, da ist schon der eine oder andere interessante Gedanke dabei.
Ja, ja, ich frage mich, wenn ich manchmal so ein bisschen ab, so finde ich, dass es nicht durchgehend wahnsinnig interessant ist.
Wenn ich halt, ab und zu wollte auch ein bisschen zu kultig sein in manchen Dialogen und so, gerade mit Til Schweiger, mit der Knarre und so, aber ich habe mich halt gefragt im Laufe des Films, okay, wenn ich jetzt wirklich ein beinharter Punk wäre, würde ich mich von dem repräsentiert fühlen oder würde ich eher denken, so, ja, genau das, so will ich halt nicht sein oder so will ich halt nicht schnell irgendwie überzeugt werden, dass das eben keinen Sinn hat oder so, sondern.
Ja, das ist jetzt das Problem, dadurch, dass der Film nicht als große Charakterstudie daherkommt, spielt er natürlich auch mit so ein paar Archetypen. Und ich finde, er versucht zumindest so in diesem Punk-Spektrum schon auch einige Facetten aufzuzeigen, ne? Weil wir haben jetzt zum Beispiel über Jason Segels Figur halt den Typ, der eigentlich aussieht, als
der
wäre halt der Nerd überhaupt.
Aber ist der brutalste von allen.
Ist der brutalste von allem und damit halt in dem Mikrokosmos, in der Definition der krasseste Punk von allen.
Ja.
Weil er sich eben auf der einen Seite nicht dieser Uniformität hingibt und auf der anderen Seite halt zu 100% das lebt, was er gerade Bock hat in
Wenn
dem Moment.
Wenn er Bock hat, Windschutzscheiben zu zerstören, dann macht er das.
Ja. Na, also so, deswegen, der Film zeigt uns ja schon eben eine gewisse Facette an diesen Punks auf, aber natürlich geht der da nicht in die Tiefe, weil der halt primär unterhaltsam und lustig sein möchte.
Klar.
Aber eben, ich finde, dass auch diese Mission erfüllt er jetzt nicht konsequent. Aber ich bin da sehr gut durchgekommen.
Ja, geht mir auch so. Ich mochte den auch. Ich habe halt nur hinterfragt, ob das jetzt wirklich ein Film über Punk ist oder ob die sich repräsentiert fühlen oder ob das jetzt
ein Mitläufer ist. Ich glaube, das ist mehr ein Coming-of-Age-Film als jetzt wirklich ein Film über Punks. Weißt
du, also Erfindungsphase. Ja, würde ich auch sagen. Das ist nicht so ein Milieu-Ding, dass du sagst, so ja, das ist jetzt so, was für uns so Boys in the Hood ist oder so, weißt du, ist für Hip-Hop ist jetzt das hier für Punks.
Nee.
So weit geht der nicht.
Nee, glaube ich nicht.
Ja.
Ja. Aber ja, wäre mal interessant zu hören natürlich, dann deswegen Tintifax und Co. gebt uns Bescheid.
Auf jeden Fall, gerne mal aufklären, wie ihr denn seht. Also er wollte, glaube ich, nicht mit großen Vorinformationen hier rangehen, bevor die Rezensionen in den Kasten gebracht haben. Aber würde mich auch mal interessieren, wie du das siehst und wie deine Punk-Laufbahn so war oder wie du Stevo hier als Charakter auch ansiehst.
Also ich glaube, er schafft es auch ganz gut, jetzt so alle Klischees zu umschiffen, manche natürlich nicht. Na, aber weil man hätte natürlich auch einfach da alle stumpf erzählen können, wie eben jetzt Heron Bob.
Ja.
So, weil der ist ja nun wirklich nicht die hellste Kerze.
Naja, aber man gibt ihm schon ein gewisses Profil.
Ja, eben. Ja. Deswegen, ja, es ist natürlich eine Gratwanderung oder ein Spagat, den die hier versucht haben. Und eben, ich finde, über weite Strecken funktioniert es. Aber eben jetzt nicht konsequent.
Ja, alles schon ziemlich Indie.
Ja. Womit ich vollkommen fein bin.
Natürlich. Ja, und natürlich der 90er-Touch ist auch nicht zu übersehen. Aber,
ja, Mann.
Aber die Spiele, Matthew Lillard fand ich auch gut in dem Film.
Ja.
Spielt das gut.
Voll.
Alright, 97.
Wie ging's dir mit Til Schweiger?
Ja, hat mich jetzt nicht gestört.
Okay, das ist ja schon ein Plus.
Ist jetzt so ein bisschen wie Alexander Maria Lara, als er aufgetaucht ist, sag ich so, was, Alter? Da denke ich immer so, okay, den hat man jetzt so gerade rein retuschiert, wenn sich das so nicht einfügt und es fällt dir auf, denkst du so. Und Til Schweiger ist immer so ein bisschen,
ich
hab nicht mit ihm gerechnet.
Also das ist ein bisschen tricky, weil die Figur ja auch so ein bisschen der, obwohl er zur Gruppe gehört und akzeptiert wird, ist er so ein bisschen der Außenstehende, weil er halt irgendwie eine komplett nochmal in seinem Mikrokosmos ist, in diesem Mikrokosmos.
Ja, ja.
Und deswegen, das ist insofern schwierig, weil dann musst du das erstmal so spielen, dass in dem Moment, wo du dich zu den anderen stellst, wir als Zuschauer blicken das ist für dich kein neues Szenario, obwohl du eben wie ein Fremdkörper wirkst in dem Szenario.
Ja.
Super schwierig, Alter. Und ich glaube, das, ja, das ist weder dem Regisseur noch Til Schweiger gelungen, aber wie auch. Also,
schwierig.
Ja.
Aber kennen wir natürlich auch aus unserer Jugend, dass irgendwie da so ein langhaariger Metal-Typ plötzlich zwischen den Hip-Hopern hingestellt hat und mit denen irgendwie dicke war, weißt du? Ja. Aber er hatte natürlich auch seine Truppe, so, weißt du, separat, aber ja, ab und zu.
Und er ist ja halt eher so ein Loner und ja.
Ja, er ist ja auch derjenige, aber, der irgendwie auch Cola hat, so, weißt du, im
Gegensatz
zu der anderen. Und er ist ja nicht am Hustlen.
So, natürlich wird der akzeptiert, Alter.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Hm. Okay. Ja, können wir Punkte nennen, oder? Mhm. IMDb 7,3, Metascore von 50. Die Kritiker haben mir doch einiges aussetzen. Letterboxd 3,8 wiederum. Da hat er ein paar,
Fans.
Ja, 7,5 von mir.
Okay.
Für SLC Punk. Bei dir?
6,5.
Das geht doch.
Finde ich auch.
Das ist in Ordnung.
7,5 sogar, okay, wow.
Ja, Grüße an Markus und Titifax. Mhm. Ich fand ihn zudem auch sehr kurzweilig und wie gesagt, muss mal eine Lanze brechen für Matthew Lillard, der hier von Tarantino so niedergemacht worden ist, dass er eben doch ein paar Fans hat.
Ja, ich fand den tatsächlich in Daredevil echt gut.
Mhm.
Ist auch eine kleine Rolle, aber eine durchgehende Nebenrolle und macht er gut, ey.
Cool, dann bin ich gespannt auf die neue Staffel. Vielleicht berichtest du ja mal im Rahmen dieses Podcasts.
Das sollte ich eigentlich mal machen.
Mhm.
Weil
haben wir überhaupt schon mal über Daredevil geredet?
Ich frage mich gerade, haben wir damals über die Netflix-Serie gesprochen?
Ich glaube noch gar nicht.
Fuck, da müssen wir das ganze Ding ja aufrollen, weil das ist ja schon, das spielt da ja stark mit rein, dass es ein paar Staffeln von dieser Netflix-Serie gab und dann Pause und dann belebt Disney
so Nachklapp,
das wieder. Naja, eben, also literally born again, ne? So, und was sie da gemacht haben, das wäre auf jeden Fall eine Diskussion wert, aber das wäre schon auch cool, wahrscheinlich das mit jemandem zu machen, der das auch gesehen hat. Weil, Alter, das Finale jetzt von der zweiten Staffel, Digga, das war richtig, richtig krass, Mann.
Ja?
Ja.
Okay.
Vincent D'Onofrio, ey, wie der abgeht, Digga.
Okay.
Hammer, ja. Also sowieso sein ganzer Strang jetzt in den zwei Staffeln. Pff, seine Show, ey.
Ja, ist ein guter.
Aber hallo. Vor allem die Show kriegt es halt wirklich geil hin. Und natürlich ist Vincent D'Onofrio ein groß gewachsener Typ und relativ breit und so. Aber hier mit diesen untersichtigen Einstellungen noch und wie auch immer sie es hinbekommen, die kriegen das hin, den Typ zu erzählen, als wäre das ein Berg, Alter. Als wäre das einfach so, den kriegst du nicht platt gemacht, Alter. Der Typ ist einfach so eine Macht. Und das schafft die Serie echt gut, ey. Diese Physis von ihm so unkaputtbar darzustellen, Alter, das ist wirklich geil. Was der Typ für eine Macht ist, wenn der dann irgendwo zuschlägt, dann natürlich auch immer mit den Sounds da drunter und so. Aber wie du halt spürst, was da für ein Wumms hinter ist, Alter, da willst du halt auch nicht im Weg stehen, ne? So kriegen die den erzählt und das machen die schon echt geil.
Ja, ich habe mir die zweite Staffel nicht mal angeguckt, ich habe die erste nur gesehen.
Jetzt von der Netflix-Serie oder von Born Again?
Von der Netflix-Serie.
Ach so, nee, weil das war ja von Born Again jetzt schon die zweite Staffel.
Ja, ja, weiß ich.
Ja.
Also ist mittlerweile insgesamt die vierte, oder?
Gab es zwei von der Netflix-Serie?
Ich glaube, es gab zwei von der Netflix-Serie.
Okay, dann war es die vierte.
Und dann jetzt zwei auf Disney.
Ja, deswegen, also das kann nur gut tun, wenn die Figuren im MCU landen. Jetzt so da in der Neuausrichtung, was sie da vorhaben. Das ist also, weil Cox macht es super. Das ist schon echt krass.
Ja, ist auch ein guter, smarter Typ, so, also vom Auftreten. Fand ich bei Boardwalk Empire schon so. Der hat ja da schon dieses immer mit dem Lächeln, irgendwie immer mit dem Grinsen, sarkastisch, aber trotzdem irgendwie unberechenbar.
Ja, und hier, ne? Also zum einen blind und dann das ganze Körperliche, was hier mit dazukommt, wie er das in der Kombination spielt und vor allem, also gerade Daredevil ist ja auch wie so ein Punk, halt extrem von seiner Wut angetrieben. Und wenn der die rauslässt, Alter, das machen die auch inszenatorisch halt wirklich geil, Alter, dann ist das halt wie wenn so ein Schalter umgelegt wird, Alter, und dann ist Mayhem, Alter. Richtig, richtig krass. Ja, mochte ich sehr. So, jetzt haben wir fast noch Daredevil rezensiert. Ich gebe mal einen Punktestand durch, weil ich habe zwischenzeitlich zusammengerechnet. Du bringst es auf 4 miese, ich auf 2.
Ich habe verloren.
Du hast verloren.
Verdammt.
Ist der Run vorbei? Was ist hier los, Guest?
Ja, irgendwie die letzten ein, zwei Episoden Aufnahmen habe ich schon wieder verkackt.
Ja, ja, ja.
Was soll die Scheiße? Kurzer Hype.
Ja.
Das ist ein Tomatensalat essen.
Das wäre doch mal eine angemessene Strafe. Digga, ich glaube, also wenn das mal ein bisschen gewachsen ist hier mit der Community rund um uns Bewegtbild-Banausen und Discord und so weiter, dann machen wir irgendwann ein Paket auf, wo wir sagen, für so und so viel Euro ist Guess live on camera ein Salat. Dann wollen sie dich alle leiden sehen, Alter. Und dann haben wir ganz schnell, haben wir da einen Pott voll.
Guter Plan. Wir machen so ein Big Brother, wie heißen die, mit Mutproben und so? So ein Dschungelcamp.
Dschungelcamp, ja, genau. Ja, nee. Also, so weit sind wir zum Glück noch nicht.
Nee.
Aber mal gucken.
Lee muss einen Katzensteak essen.
Alter. Sieh jetzt aber.
Ah, komm, wie viel müssen wir dafür bezahlen?
Das ist nicht bezahlbar, Alter.
Nicht mal eine Million?
Keine Katze, Mann.
Nicht mal eine Million?
Kein Geld der Welt esse ich.
Keine Million?
Alter, warum?
Das sagst du jetzt nur theoretisch. Wenn ich dir eine Million geben würde, würdest du Katzensteak essen. Vielleicht nicht deine eigene Katze, aber irgendeine fremde Katze,
die du nicht kennst. Nee, also das schon mal gar nicht.
Ja, da hört's auf.
Ja.
Aber das schon mal gar nicht.
Wenn du jetzt sagst, wir haben aus einer überfahrenen Katze noch ein Steak zusammengeklöppelt und du, ich gebe dir 2 Millionen dafür, dann reden wir nochmal.
Muss ich sie echt erstmal überfahren, ja? Das ist schon wieder ein moralisches Dilemma
meinerseits. Nee, du sollst keine Katze für die Aktion überfahren, Alter.
Ach so, habe ich falsch verstanden.
Fuck. Oh mein Gott.
Du redest hier mit einem serbischen Butcher.
Ja, es hätte auch sein können, dass du jetzt hier so irgendwo Roadkill eingesammelt hast und dann sagst du.
Ich suche jetzt irgendwo überfahrene Katze, Alter. Wo willst du die finden in Berlin? Okay, ja, könnte ich nach Serbien. In Serbien gibt es die bestimmt an jeder Ecke.
Ja, siehst du?
Da fahren sie wie die Ochsen.
Ja. Und dann werden die Überfahrenen wahrscheinlich auch nur kurz einfach irgendwo in die Ecke gepfeffert.
Naja, ich weiß nicht, ob es jemand die Mühe macht. Aber da findet man, also so in nicht ganz so belebten Gegenden findet man Roadkill schon häufiger.
Ja, siehst du.
Als hier in Berlin. Mhm. Okay.
Schön.
So, mit diesem schönen Abschluss
aber wirklich,
beenden wir die Episode.
Wow. What a totally satisfying answer.
Very satisfying.
Ja,
wenn alles gut geht, nächsten Dienstag mit Hermann.
Ja.
Haben wir auch wieder ein paar Filme am Start, aber es wird eine reguläre Folge, weil wir haben nur 2 Auftragsfilme und jeder bringt noch ein eigenes Projekt mit, also eine Mischung. Mhm. Und wir können mal wählen, welche Filme das sind. Wir reden mit Hermann über 2 eigenhändig ausgepickte Filme. Der eine heißt Asche und Diamanten und der andere heißt La Chimera. Und diese beiden Filme als Auftragsfilme dann in der kommenden Episode.
Yep.
Alright.
Wunderbar.
Fertig für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Wie immer. Vielen Dank. Danke für Supporten.
Ja.
Kommentieren, folgen, liken, abonnieren, alles, whatever.
Unbedingt mal überall Daumen hoch machen bei Spotify und Apple. Die es noch nicht gemacht haben, gern Text schreiben und natürlich alles liken, was geht. Und die Banausen empfehlen.
Ja. Und folgen auf Social Media und Co.
Ja. Und dann Patreon Steady und dann Discord-Channel und so weiter und so fort.
Alles.
Nehmt alles mit.
Einmal alles.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.